herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute mit unserem, wie sagt man dazu, Relaunch unseres Erstausgaben-Podcasts. Wir machen es diesmal ein bisschen anders, denn für die Erstausgabe ab Band 3015 im Mythoszyklus haben wir uns vorgenommen, über Handlungsabschnitte in der Reihe zu sprechen. Also den Zyklus nicht mehr nach Einzelheften aufzuteilen, sondern nach Handlungsabschnitten. Natürlich ist heute wieder bei mir Mario Staas. Hallo Mario. Er sitzt mir hier sozusagen gegenüber im virtuellen Studio. Und wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Denn das Problem ist, der für uns anstehende Handlungsabschnitt umfasst die Hefte 3015 bis 3022. Das ist ein bisschen viel für einen Podcast. Deswegen werden wir uns heute darauf beschränken, die 3015 bis zur 3018, also einschließlich 3018 zu besprechen. Das sind vier Hefte und ich denke, das reicht für einen Podcast. Nicht, dass das hier ausufernde, epische Länge hat. Mario, wie geht's dir?
Ja, nachdem ich gestern tierische Migräne hatte, heute noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich habe meinen neuen PC in Beschlag genommen, in Betrieb genommen, verflixt nochmal. Erster Start, schwarzer Bildschirm. Eventuell kaputtes HDMI-Kabel. Ja, Chris mal angeschrieben vom Schlepptop aus. Ich hasse ihn ja manchmal dafür, dass er recht hat.
Ja, ich weiß.
Es war nicht das Kabel. Herr Staas hat das HDMI-Kabel in den Mainboard-Anschluss gesteckt und gar nicht geschnallt, dass unten eine Grafikkarte ist. Und dieser blöde Kopf da, der da so grinst und lacht, hatte auch noch recht.
Ja, das ist echt zum Kotzen.
Ich hasse ihn.
Das ist echt zum Kotzen, ja.
Ich habe schon Menschen für weniger getötet.
Schön, dass es funktioniert und vor allen Dingen schön, dass es noch zeitlich geklappt hat, dass du jetzt schon auf der neuen Hardware sozusagen aufnehmen kannst. Das ist sehr spannend. Mal schauen. Ja, wir haben gestern Neo Band 16 aufgenommen. Das ist ja jetzt alles ein bisschen in der Zeitschleife gefangen hier, dadurch, dass wir vorproduzieren. Und wann haben wir eigentlich das letzte Mal über die Erstausgabe gesprochen? Im November oder sowas?
Ich weiß es
gar nicht mehr. Rückblickend jetzt so vielleicht. Der Mythoszyklus liegt ja jetzt ein bisschen weiter zurück. Hast du dich mittlerweile ein bisschen damit versöhnt oder bist du immer noch so salty darauf oder so böse darauf?
Ich bin nicht salty, ich bin auch nicht böse. Wenn das so rübergekommen ist, dann sorry. Ich halte ihn lediglich für einen der schwächeren Zyklen, weil er unheimlich viele Chancen vertüdelt hat. Aber er ist deswegen ja nicht schlecht.
Ja, aber ich muss sagen, jetzt haben wir 3015 bis 3018 vor der Brust und das habe ich bis jetzt so als einen der Höhepunkte so gesehen. Gerade so bis 3025 ist das, glaube ich. Also ja, natürlich gibt es immer noch die Schwächen, die wir schon hinlänglich besprochen haben. Aber hier ist wirklich die Heftqualität, die Einzelheftqualität oder halt auch der zusammengehörigen Hefte echt top. Also ich war sehr begeistert, auch jetzt, wenn ich so zurückblickend nochmal durch meine Notizen durchgeschaut habe. Hat mir das echt gut gefallen, muss ich sagen. Aber was hältst du davon, wenn wir einfach mal einsteigen mit den Space Penises in 3015? Periroden Erstausgabe, Band 3015 aus dem Mythoszyklus. Der Titel des Heftes ist Raptus Terrae. Katastrophe im Solsystem, wie die Erde zum Mythos wurde. Geschrieben hat das ganze Ding Leo Lukas. Titelbildzeichner ist Dominik Bayerlei. Nee, Bayer. Bayerler. Bayerler, okay. Habe ich noch nie gelesen, den Namen. Innenillustration ist von Sven Papenbrock, erstmals erschienen am 31. Mai 2019. Handlungszeitraum vom 18. bis zum 19. Oktober 2045, NGZ. Und dann halt in den Rückblicken noch 14. Februar 1522 NGZ bis 1615 NGZ. So, wir haben Rutin und das Solsystem als Handlungsorte in den jeweiligen Handlungsebenen. Und ja, mehr ist, glaube ich, nicht sonderlich erheblich zu den Metadaten. Was denkst du denn über das Titelbild?
Ejakulierende Penisse. Alter.
Nein, das sind sphärische Space Penises.
Nein, sie ejakulieren. Der eine kotzt, der andere ejakuliert und der dritte krümmt sich gerade auch unten, weil er fertig ist.
Oh je.
Mein Gott, nein, ernsthaft, es ist ein geiles Titelbild. Ja, die Farbgebung ist geil, die Idee, das Motiv, es ist alles gut. Aber Scheibenkleister sieht dort nach Penis aus.
Ja, vor allen Dingen, die Stadt im Hintergrund ist richtig Future. Wenn man da mal reinsucht, da ist echt viel los. Hinten hat man ja diese überirdische Stadt. Ne, und dann haben wir da vorne diese unterirdische Stadt, beziehungsweise diesen Zugang zu diesem unterirdischen Habitat oder was es ist. Hat vielleicht ein bisschen was zu tun mit dem Weltenbrand. Dann dahinter die Nordlichter, ne, dadurch, dass es halt die Szene auf Grönland spielt, in Nuuk, ne, der Stadt Nuuk. Ich finde das echt ein tolles Titelbild.
Ja, ist es auch. Aber wie gesagt, es ist so. Entschuldigung, ich muss doch kein Phallus auf dem Titelbild haben, auch wenn es doch so genial aussieht. Aber nein, ich will versöhnliche Worte mal heute finden. Ich bin ja sonst immer so überkritisch. Ja, das spare ich mir mal heute. Ich sag mal so, am Kiosk war es definitiv ein Hingucker. Vielleicht auch ein bisschen problematisch mit dem Jugendschutz, aber ein Hingucker.
Ja, also wie gesagt, absoluter Hingucker. Ich finde es sehr detailverliebt, dass man sich auch genau die Szene ausgesucht hat. Fand ich gut. Ich weiß halt nicht, ob... Ja, das Buch gibt halt auch noch so ein paar andere Sachen her, die halt auch spannend hätten sein können auf dem Cover. Aber hier, ja. Das sind wahrscheinlich diese zwei Zeilen aus dem Exposé, wo drin steht, dass diese Viecher in Nuuk im Grönland auftauchen. Und dann hat sich der Dominik Bayer... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Bayerler, sorry. dann einfach so einfallen lassen, was da so in Grönland abgeben könnte, in Nuuk. Ja, wirklich tolles Titelbild. Steigen wir mal mit der Handlung ein, weil da ist ja ordentlich was los, ey, mein lieber Herr Gesangsverein.
Also ich habe das Heft noch gut im Kopf. So viel war da eigentlich im Prinzip gar nicht los. Man kann es sehr schnell zusammenfassen.
Das stimmt, es war wenig Handlung, aber es war sehr, sehr viel Inhalt in der Handlung.
Ja, aber das meiste, also für dich als Neuleser in der Handlung war es sehr interessant. Hier war es eigentlich mehr Recap als alles andere für Stammleser. Das war gut gelöst. Perry und Bulli kommen endlich mal ans Reden, wobei die wirklich interessanten Sachen wieder nicht angesprochen werden. Perry erfährt von Bulli halt, ups, Erde und Mond, wie sind die weggegangen? Und da kommt auch der Titel her, Raptus Terra oder Terre. Raptus heißt nichts anderes als Diebstahl. Ja. Und von der Zeit vor dem Diebstahl bis hin zum tatsächlichen Verschwinden Luna und Terras wird ein bisschen berichtet, auch so die Spiegelung, die verschiedenen komischen Effekte, die da stattfinden, bis dann zur Quadratur der Tage, in der Raub dann tatsächlich drinne war.
Ja, wie gesagt, du sagst schon sehr viel Wiederholung für Stammleser, aber halt für einen Neuleser ist da echt, boah, da gehst du so durch die Kapitel und denkst dir so, ich habe mir auch ganz viele Fragen heute aufgeschrieben und denkst dir so, Mensch, da brauche ich jetzt mal ganz kurz mein Handy, um in der Peripedia mal so ungefähr einen Überblick zu erhalten. Ne? Hast du diesen Seitenhieb auf Neo am Anfang gesehen, als Perry und Retsch sich unterhalten, als Perry und Bulli sich unterhalten haben?
Durchaus.
Da sagte nämlich das eine Mal, am schlimmsten war es, als man mich Retsch nannte. Ja, sehr schön. Ich fand aber auch dieses Gespräch, was er auch wieder so ein bisschen, ja, kastriert, dadurch, dass halt hier und da bei interessanten Stellen, wo man auch als Neuleser denkt, so, ach Mensch, da könnte er jetzt so zwei, drei Sätze zu verlieren. Dann kommt es halt dazu, ja, das erzähle ich dir an einem anderen Tag oder das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, drüber zu sprechen oder sowas. Ja. Dann hat man diese tolle Zweithandlung mit Julio und Romy. Wie hat dir das gefallen? Mann trifft Frau und verliebt sich?
Ja. Also, Leo Lukas kann schreiben.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Leo Lukas hat's schön gelöst, auch eine super tolle Handlung daraus gebastelt. Trotzdem Standardkost.
Ja, ich find's trotzdem schön, dass sowas da drin ist. Ne? Dass das jetzt einfach nicht bloß so ein Runterrattern von Daten ist.
Ja, trotzdem für mich als Altleser halt Standardkost. Ja, in diesem Fall natürlich sehr, sehr hochwertige Standardkost. Und nichts anderes erwarte ich gerade von Leo, weil er kann einfach nur geile Sachen raushauen. Und man merkt auch, dass er sich viele Sätze 10-mal, 20-mal überlegt. Ich meine, mir entgehen ja schon sämtliche Feinheiten, die er schreibt manchmal. Und der packt da wirklich viel Arbeit rein. Das merkt man durchaus. Deswegen darf man das, wenn ich jetzt so Standardkost hier so raushaue, bitte nicht missverstehen. Das ist hochwertige Lektüre.
Vor allen Dingen repariert es ein bisschen einen Kritikpunkt, den wir am Anfang sehr häufig hatten, dass halt Sachen genannt werden, aber halt nicht erlebbar gemacht werden. Und hier hat man nochmal so an der Lebensgeschichte von Julio ein bisschen ablesen können, wie, was es bedeutet hat, unter diesem Weltenbrand groß zu werden. Ne? Kannst du dich erinnern, die Familie ist ja dann 100 Mal umgesiedelt und so weiter und so fort. Das fand ich ehrlich gesagt ganz stark. Oder hat mir sehr gut gefallen. Es passiert dann später in den Anfang der 30er Heften, glaube ich, auch nochmal, dass so eine Geschichte erzählt wird, dann, als es um den Tarapsi geht. Also wie gesagt, ich fand's gut. Absolut berechtigt, das reinzupacken. Und das hat sich nicht angefühlt, wie als ob der Autor das reingepackt hat, um nur diese geschichtliche Aufzählung so ein bisschen aufzusprengen, sondern ich hatte wirklich beim Lesen dabei einen Mehrwert. Und das fühlt sich immer sehr, sehr gut an. Und du hast absolut recht, der Leo Lukas, der kann das natürlich auch, ne?
Ja, ich meine, alleine, das war zwar nur ein Nebensatz, wie eine Sonde gefunden wird, die gar nicht existiert oder vielmehr noch nicht existieren dürfte. Also eine Sonde aus der Zukunft im Endeffekt.
Ja, genau, die Dreiersonde da.
Ja, und wo wird sie untersucht? Im Clark-Walter-Institut. Clark Dalton, Walter Ernsting.
Naja.
Ja, okay, es ist ein offensichtlicher Namensspielerei, aber ja, warum nicht?
Sehr, sehr liebevoll, muss man sagen.
Was mir hier zu dem Roman so besonders im Kopf geblieben ist, ich meine, ich habe ihn ja nun schon vor über 2 Jahren fast gelesen. Ja, nicht ganz 2 Jahren. Hier wird mit der Raumzeit gespielt. Hier wird so ein bisschen die Erwartung geschürt, dass Terra in der Zeit verschollen wäre. Was dann aber Etibet ist nicht so, war. Und diese Zeitverwerfung und so weiter, wenn wir uns an das Ende des Zyklus, und ja, das dürfen wir ja jetzt hier spoilern, weil wir ja den Cast zum Zyklusende schon hatten, was hier so zur Zeit und so weiter reingehauen wird. Und am Ende war Edgy Badge doch nichts mit Zeit. Nur anderes Teil des Universums. Ja, toll. Okay. Schade, verschenkte Chance.
Ja, aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von so Zeitreisen. Ich weiß nicht, ob es die bessere Lösung gewesen wäre.
Also ich hatte ursprünglich nach diesem Heft spekuliert, weil ja auch das neue Terra aussieht wie das alte. Aber eben ein bisschen kleiner und ein ganz bisschen anders, ne? Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die, jetzt hätte ich gesagt, die Versun, Entschuldigung, die Ayindi? Nein.
Die Aye?
Nein, die Goldenen.
Achso, Kairane.
Danke. Oh Mann.
Richtige also, Profis am Werk heute hier.
Dass die Kairane, Terra 500 bis 800 Millionen Jahre in die Vergangenheit versetzt haben und das damalige Terra in die heutige Zeit geholt haben. Ne, so ein Switcheroo.
Ja.
Aber das war's dann nicht, aber das ist schade, man hätte da vielleicht noch was machen können. Ich meine, im Endeffekt wird die Auflösung des Zyklus hier ja schon gespoilert, ne? Schmerzensteleportation, 2 Minuten und noch was, und genauso lange waren Terra und Luna auch beim ersten Mal verschwunden. Das ist die Zeit, die man ja braucht, um durch die Zero-Zone zu kommen.
Genau.
Ja, also im Endeffekt hat man hier uns schon die Auflösung des Zyklus und wo die Erde geblieben ist, auf den Präsentierteller hingehauen, aber eben unter den ganzen Zeitsachen und so weiter versteckt. Schön gemacht. Stand sicherlich im Exposé, würde ich fast behaupten. Alles in allem, ich bin jetzt an dieser Stelle schon. Also ich hadere in einer Sache mit dem Roman. Und da kann Leo nichts für. Zum einen hat man ein sogenanntes terranisches Odium oder Theodium. Gedanken an Terra und Luna lösen Unbehagen aus, sodass sie eingekapselt werden und man sich nicht mehr dran erinnern will.
Das ist eine Art posttraumatischer Stress.
Schöne Erklärung dafür, dass kaum noch jemand die Erde kennt und sie ein Mythos ist. Wo ist das im Laufe des Zyklus geblieben? Die Auflösung? Warum? Wie? Was? Ist das jetzt weg? Ist das noch da?
Ja gut, das Theodium, das taucht schon einige Male noch auf. Also
ja, aber es ist irgendwie so, hier so schön doll reingehauen, ja, und dann.
Ja, du hast recht, das fühlt sich hier so an, so, aha, das ist also auch ein Ding, mit dem wir uns irgendwann mal beschäftigen werden. Aber dass das halt nicht mehr so prominent dann abgearbeitet, also aufgearbeitet wird, abgearbeitet klingt falsch, aufgearbeitet wird, ja, finde ich auch ein bisschen schwach, auch wenn die Erklärung da wirklich unplastisch bleibt, ne? Weil dann halt auch wieder gesagt wird, hier so eine Sachen wie, ja, die Sextadim Psychomedikerin, Ypsef-Konstanten, terranisches Odium, sechsdimensionale Prägung des Universums und so weiter und so fort. Wenn du dir alleine die Worte anschaust, dann denkst du dir so als, vielleicht wenn du das halt nicht so liest wie wir und mit vielleicht eher so nebenher zur Unterhaltung, da denkst du dir auch so, puh, echt jetzt?
Where's ja, the point? Und dann gibt's Leute, die das als Technik bezeichnen und Fantasy ablehnen.
Genau.
Das ist reinste Fantasy, es hat nur andere Namen. Die sechsdimensionale Prägung des Universums im Bereich der Milchstraße ist minimal, aber entscheidend verändert. Gut, das sorgt unter anderem für dieses Vergessen für das Theodium. Alles gut. Aber dann wird es irgendwann immer wieder im Laufe des Zyklus so ein bisschen, vielleicht auch für den jetzt laufenden Zyklus, die Milchstraße droht aus der Raumzeit zu fallen. Kommt irgendwann später nochmal als Aussage. Und dann hat man es fast 50 Hefte nicht mehr aufgegriffen. Why?
Ja, wenn ich jetzt alleine so das hier sehe als Heft, dann stellen sich mir halt auch ein paar andere Fragen, die halt für mich nie so wirklich realistisch wirken. Da vergehen halt, keine Ahnung, 400 Jahre, 450 Jahre oder sowas, wo eigentlich nicht so wirklich irgendwas passiert. Klar wird dann erzählt, man hatte das zu tun und das zu tun und das zu tun und das zu tun, ne? Aber so richtig vorangekommen sind die da auch nicht.
Nee, und dann
dann fühlt sich's halt wieder so an, dass Perry kommen muss und halt den Heiland spielen muss so und alles klären muss.
Ich meine, dann wird auch was von den Orionischen Kriegen gefaselt. Schön, die Orionischen Kriege. Ey, geil, was ist denn da jetzt abgegangen, ne? Fragst du dich als normaler Mensch. Wird nie irgendwie großartig aufgegriffen. Im Kantaro-Zyklus, den du noch nicht gelesen hast, hat man sowas Ähnliches gehabt. Aber man hat Perry durch ein schwarzes Loch, die schwarzen Sternenstraßen, in eine Abbildung, quasi also so eine Art Paralleldimension, ne, geschickt, wo damals die Angriffe der Kantaro auf bevölkerte Welten miterleben konnte. Als Momentaufnahme. Da hattest du also was zum Anfassen, ja, was Plastisches, was Erlebbares. Hier hauen sie dir zwei Schlagworte um die Ohren, das war's. Also für mich fühlt sich dieser Band von Neo Lucas, und damit nehme ich mein Fazit vorweg, das ist eine klare 9 von 10, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, es ist ein geiles Brett, das war ein Schlüsselroman in diesem Zyklus.
Auf jeden Fall, also ich bin bei einer 8 von 10, weil ich halt hier und da sehr, sehr viele Fragezeichen habe, aber ich stimme dir absolut zu, ja.
Ja, aber dann hat man es halt, wie gesagt, im späteren Verlauf des Zyklus, als hätte man was völlig anderes geplant, ursprünglich, und deswegen so viele schöne Spuren und kleine Steinchen am Wegesrand, die so toll wirken. Wen interessiert's? Edgy Badge war nix.
Nö. Ja, also dann lass uns bitte noch mal den ganzen Kram fürs Fazit aufheben. Ich würde mal gerne noch meine Fragen loswerden, weil wie gesagt, die finde ich bei dem Heft ehrlich gesagt sehr wichtig, weil hier und da bin ich auf ein paar Begriffe gestoßen, die du mir bitte erklären möchtest, beziehungsweise dem Zuhörer, weil er die bestimmt auch nicht mehr alle ganz fit hat. Was ist denn das?
Bitte? Gebe ich dir gleich.
Ach so.
Eins möchte ich noch sagen, dieses weißt du, wie sich das anfühlt, woran mich das jetzt stark frappierend erinnert?
Woran?
Star Wars, die neue Trilogie mit Rey. Erst großes Geheimnis um Reys Eltern.
Ja, erst teasen, ja, ja.
Dann Edgy Badge ist nix und bei dem Punkt sind wir jetzt im Moment. Und wenn sie es jetzt später wieder aufgreifen und, oh, da war ja doch was. Also dann packe ich mich echt an den Kopf. Entschuldigung.
Ja, aber den Kniff.
Gut, deine Fragen.
Den Kniff, den sie mit Reys Eltern gemacht hat, den kann ich schon so ein bisschen verstehen, so. Ja. Aber, ne, ist egal, komm. Lass uns nicht über Star Wars reden, da werde ich sonst wieder wütend. Ey, ohne Mist, die Stelle, als Kylo Ren auf diesem abgestürzten Todesstern auf diesem Frack da steht, ne? Da habe ich hier mit einem Kumpel auf der Couch gesessen und hab Star Wars geguckt. Und da habe ich dann so gesagt, wenn er sich jetzt umdreht und da steht Harrison Ford, dann mache ich aus. Und dann dreht er sich um und da steht Harrison Ford und ich habe ausgemacht. Das war wirklich zu kotzen, ey. Was ist denn das Galaktikum, Mario?
Das ist eine, ja, im Endeffekt die UNO der Galaxis.
Es gehört nicht zur LFG, es ist dann so ein...
Es ist noch größer. Also die LFG ist ja die ligafreier, eigentlich LFT, ligafreier Terraner. LFG ist dann ja ligafreier Galaktiker, da sind so ein paar zusammen. Das Galaktikum war eigentlich so eine Art Vorläufer. Das Galaktikum ist entstanden in den 700er Heften und in den 1500er Heften erneut. Das ist ein Zusammenschluss, in dem sich alle galaktischen Völker, die irgendwie ein bisschen was zu sagen haben, also sprich militärisch was machen können, treffen. Das ist wie der Senat in Star Wars.
Ah, okay. Okay.
Also eine Politikervereinigung, die viel labert und nichts hinkriegt.
Ist das denn trotzdem noch größer als die Lemura-Allianz?
Ja, klar.
Okay, gut. Ja, ich muss da bloß ein bisschen in die Größenordnung reinkommen. Und was ist denn Hyperinpotronik, wenn ich meine Handschrift richtig lesen kann?
Das ist eine unheimlich weit hochentwickelte Art von Positronik.
Ah, okay. Was ist das Sonnensiegel und wie ist es entstanden?
Nein.
Wie nein?
Wenn ich dir das Sonnensiegel jetzt versuche als Gesamtheit zu erklären, müsste ich dir drei ganze Zyklen zusammenfassen, wovon einer ein 400er Zyklus war.
Ah, wie heißen denn die Zyklen? Nur falls den Zuhörer vielleicht interessiert.
Also im Endeffekt kannst du die Hefte ab 1800 alle komplett bis 2699 nochmal lesen.
Ah, okay. Da wird es hinreichend erklärt, was es ist.
Also um es mal ganz kurz den Versuch auf Ben Calvin Harris einmalige Art zusammenzufassen.
Grüße an der Stelle.
Greetings. In unserer Sonne, die ist ein sechsdimensionales Juwel, ist die Leiche einer Superintelligenz.
Das ist klar, ja.
An der saugt sich es satt und groß.
Ah.
Das ist schon ein Siegel. Und dann gibt es noch ein Sonnensiegel, das wurde im Neuroversum-Zyklus verpasst, als man die Superintelligenz-Leiche, Architin, wobei für eine Leiche war sie ziemlich lebendig, aus der Sonne herausgerissen hat mit Hilfe von einem anderen ganz speziellen, ganz fremden Volk. Und daraufhin hat die Sonne so eine Art Siegel bekommen, womit Terra und das Sol-System für die hohen Mächte, Chaos, Kao, Kosmo, Schwobelokraten, unsichtbar wird.
Ah, das ist eine coole Idee, okay.
Ja, aber irgendwie scheint man sich, wenn ich jetzt den jetzigen Zyklus so sehe, man sich da noch so wirklich an diese Unsichtbarkeit erinnert und das Sonnensiegel... Ich weiß ja nicht. Aber gut, wir wollen ja nicht über ungelegte Eier jetzt schon meckern, ne? Warten wir mal ab, wie sie das auflösen. Aber eigentlich sollte das Sonnensiegel dafür sorgen, dass Terra und die Menschheit erstmal aus dem Fokus der Übermächte rausgehen.
Was spricht jetzt im Kautarchenzyklus dagegen? Also das, was ich bis jetzt gelesen habe, spricht
da nicht dagegen. Da ist doch eine Verbindung auf dem Mars gewesen zu dem Kautender. Wie soll das da hinkommen, wenn es unsichtbar ist?
Zufall?
Bitte nicht schon wieder Zufälle. Das finde ich zufälligerweise nicht so zufällig toll.
Ach so.
Aber okay. Ja. Lassen wir es. Es ist okay.
Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo es weitergeht mit meinen Fragen. Das hat mich jetzt ein bisschen aus der Kurve getragen hier. Was ist denn eine Breviatur?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Und was ist dieses Stadt aller Welt? Nee, wie? Aller Ort?
Das ist eine Art Transportmittel. Die Stadt aller Orten ist so eine Art lebendige Stadt, also eine Stadt mit Bewusstsein oder künstlichem Bewusstsein. Sie ist überall zugleich und doch nirgends und öffnet hier und da mal ihre Pforten, erscheint mal hier, mal da und man kann da hinkommen, aber man muss nicht.
Aber Bullis Frau und Kind sind dort absichtlich hin?
Mehr oder minder absichtlich zum Schutz, damit sie geschützt werden, ja. Das ist wieder so, weißt du, das ist wieder so Kosmokraten, Kao-Teilchen, Zeugs, also das ist wirklich Stadt aller Orten, ist auch, wenn da wieder die Technik-Freaks mich jetzt erschlagen werden, das ist allerreinste Fantasy par excellence.
Ja, ich weiß nicht, Steven Erikson, kennst du den?
Nein.
Spiel der Götter, da funktioniert das auch so, die haben, also bei Bernhard Hennen funktioniert das ja auch so, dass die wie Ebenen die Welten aufgebaut sind, die Welt der Menschen, die Welt der Elfen, die Welt der, die zerbrochene Welt bei Hennen, und dann gibt's halt bei Steve Erikson gibt's dann halt so eine Dimension, wodurch man sozusagen an Punkten reisen kann, woraus, ja, so ähnlich, woher auch, also so eine höherdimensionale Ebene sozusagen, oder eine hyperenergetisch, würde man jetzt bei Perigoden sagen, wo die Mutanten bei Perigoden ihre Kraft herziehen, ne, ziehen halt die Magier in der Reihe Spieldergötter ihre Magie her. Und das funktioniert auch ganz geil. Wenn man auf Fantasy steht und so ein bisschen auf Fantasy steht, wo das alles so in sich so anfängt, ein bisschen Sinn zu machen, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Der Alex Haas vom Radio Freies Erdrost, die Freunde seien gegrüßt, ist da auch großer Fan von und mag das auch sehr gerne. Kann ich sehr gut empfehlen, wer ein bisschen, ja, Bock auf andere Fantasy hat.
Und wenn du das halt so siehst, ja, man muss einfach wirklich mal sagen, ja, die Stadt aller Orden ist eigentlich ein technisches Konstrukt von Überwesen, also von S und Kollegen, ne? Und das ist eine hinreichend hochentwickelte Technik. Und wie sagte Arthur C. Clarke schon? Jede hinreichend hochentwickelte, ja, Technik, komm, wird uns als Magie erscheinen.
Ist das erste oder zweite Clarke'sche Gesetz?
Also, ich weiß es nicht, aber ich finde, die Erklärung ist in Ordnung. Und entsprechend ist auch diese Stadt aller Orden, das ist reinste Fantasy. Und das ist auch okay, auch wenn sie technisch erklärt wird.
Ja, ich muss jetzt sagen, ne, da sind die Übergänge zwischen Science Fiction und Fantasy in der Fantastik halt wirklich fließend. Weil klar kann man dem so einen technischen Anstrich geben, wie jetzt bei Perigoden. Aber eigentlich ist das Quatsch. Ich weiß nicht, wie oft ich es versucht habe, aber Quantenmechanik kann ich mit meinem Hirn auch nicht verstehen. Da bin ich einfach zu zweidimensional für. Und also so eine Sachen hier, das ist dann halt irgendwann, muss man halt auch sagen, ist es vielleicht nicht mehr unbedingt Science Fiction.
Und also bei Quantenmechanik denke ich immer an meine Füße.
Den, Mario. Ja, kommen wir mal zum Fazit zum Roman. Hast du?
Nein.
Wie nein?
Hyperkorrosion muss ich noch mal kurz ansprechen.
Okay.
Hier wird einmal ausgesagt, dass durch die Hyperkorrosion, die ja vorher angedeutet wurde, die Lebensdauer aller auf hyperphysikalischer Ebene arbeitenden Geräte drastisch vermindert wird.
Ja.
Hast du irgendwann im Zyklus das Gefühl gehabt, dass Hyperkristalle superschnell auslaugen und dadurch Raumschiffe zur Mangelware sind geworden sind und dass die Raumfahrt dadurch beeinträchtigt ist?
Ja, das merkt man schon. Also, ja, man merkt es jetzt nicht in dem Sinne, dass es weniger Raumfahrt gibt. Ne? Das fühlt sich nicht so an, das hast du recht. Vielleicht wird es erzählt, aber wie gesagt, ich nehme es nicht wahr. Aber als Atlan nach M13 fliegt und die Kristallbaronie da diesen, oh Gott, was waren das für Viecher? Elefanten?
Menschen? Das war das einzige Mal, wo sich's wirklich ausgewirkt hat, dass die Gier nach Hyperkristallen über Leichen geht.
Ja, auch wie das da aufgemacht ist mit dieser Mutantenfähigkeit, die diese Elefanten da haben, dass die diese Hyperkristalle wieder anreichern können und sowas oder in höherwertige verwandeln können, das fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Ja, aber im Endeffekt hast du dieses mit der Hyperkorrosion durch die Hyperimpedanzerhöhung, also sprich durch den Widerstand des Universums auf hyperphysikalischer Ebene, auch schon gehabt. Jetzt wollte man es nochmal steigern, dass hier sehr viel weniger Schiffe durch die Gegend fliegen. Bis heute merke ich von diesem weniger tatsächlich in der Handlung gar nichts. Die fliegen mit Flotten aufgeboten, jenseits von, ja, Gut und Böse.
Ja. Ich denke, das ist so ein Ding, das hat man sich rangezogen, um zu sagen, wir machen es mal wieder ein bisschen übersichtlicher. Ne? Gerade was auch die Mächte angeht, weil kleinere Mächte können sich dann dementsprechend nicht so viel leisten, wenn sie nicht die Vorkommen haben. Ne? Und so eine Sachen wie die Kristallbaronien, die sich dann halt auf diesen Planeten nahe M13 stürzen. Ja, klar. Es funktioniert, es taucht auch hier und da mal wieder auf, weil immer mal wieder wird diskutiert, dass irgendwo neue Erkenntnisse um Hyperkristalle stattfinden. Dann geht es auch später darum, als man die Rastschubai wieder ausrüsten will, um dann nach Ankaisin zu fliegen, geht es halt darum, dass man den Anstrich von außen nicht erneuern kann, weil man nicht so viel Hyperkristall entbehren kann. So eine Sachen passieren. Aber das ist wirklich eine Auswirkung auf die Schifffahrt ist, das fühlt sich nicht so an. Weil selbst in dem Moment in M13, wo es dann um diese Hyperkristallmutanten geht, gibt es dann am Ende des Romans auch wieder eine große Raumschiffschlacht.
Genau, das ist der Punkt. Es Es wird zwar geschrieben, dass das so wäre, aber es ist nicht fühlbar gemacht worden.
Ja.
Himmel, hilf, verschenkte Chance.
Ja, schade, schade.
Dein Fazit. Also ich hatte 9 von 10.
Also, weil du gerade noch Hyperkorrosion ansprichst, will ich auch nochmal auf diese, wie hießen die, diese Würfel, diese Raumzeitwürfel, Verwerfungswürfel, die da entstehen. Das fand ich extrem cool, dass die das so eingeengt haben, muss ich sagen. Hätte ich mir hier und da vielleicht auch nochmal gewünscht, dass das wieder auftaucht. Oder hat das vielleicht sogar was mit dem Duoversum, mit diesen Eisbergen?
Das hat mit dem Versetzungstyp, mit der Versetzungsmaschinerie im Duoversum zu tun.
Okay.
Deswegen ist es da nur einmal aufgetaucht.
Okay, cool. Aber wie gesagt, geile Idee. Und wie dieser ganze Prozess beschrieben ist, das hat mir echt gut gefallen. So, ja. Mein Fazit ist, oder meine Wertung ist, Fazit haben wir jetzt hinreichend abgegeben, würde ich sagen. 8 von 10. 8 von 10, einfach weil es halt für mich als Einsteiger oder Neuleser hier und da ein paar Stolperstriche geht, was halt für euch wahrscheinlich einfach nur Repetieren ist von den Dingen, die früher mal passiert sind, die man noch im Kopf hat. Aber für mich ist das halt auf jeder Seite ein Begriff, wo ich dann erstmal so denken muss, klar, wenn man das halt ignoriert und einfach drüber liest, dann kann man das sicher auch auf einen neuen hochschieben. Aber es ist halt nicht in erster Linie für Neuleser gemacht. So. Und das merkt man dem Roman ein bisschen an. Aber wirklich, was Leo da macht, habe ich nichts dran zu meckern. Viel Liebe für den Roman. Gut, Mario, wenn wir jetzt mit 3015 durch sind, direkt das nächste vor die Brust, 3016, aus dem Mythoszyklus, in den Augen des Riesen, in Ichotolots Festung, ein unheimlicher Gegner schlägt zu, von The One and Only MMT, Michael Markus Turner. Titelbildzeichner ist Dirk Schulz. Erstmals erschienen am 7. Juni 2019 und spielt halt auf Rudeln, ne? Ja.
Jo.
Titelbild, was denkst du?
Eine Wolke mit 3 Sonnen, die so ein bisschen aussieht wie ein Haluta-Kopf und davor ein ziemlich generisches, langweiliges Raumschiff. So ja. Gar nicht terranisch aussehend, eher so eine Art Gleiter.
Ja, aber es sieht schon spacig aus, also.
Ja, bedrohlich sieht's schon aus, aber das ist ja schon überdurchschnittlich. Ist auf im Kiosk auf jeden Fall ein Hingucker. Ich kann nicht meckern. Weißt so sehr ich's auch gerne täte.
Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich ein bisschen an so ein Titelbild vom Rabenstein.
Boah.
Zumindest so von der Raumschiffgrafik so, was man bei ihm immer sieht, wenn er da am Animieren und hin und her machen ist.
Ja.
Du hast die 2. Staffel Star Trek Discovery doch gesehen, oder? Fallen dir da irgendwelche vielleicht Parallelen auf?
Nein, ich habe sie sehr erfolgreich verdrängt. Ich werde diese Serie nie wieder anschauen.
Ja, da gibt es ja auch diese roten, leuchtenden Punkte im Universum. Ich mag das Cover. Ist ein absoluter Hingucker. Ist vor allen Dingen grafisch detailreich. Klar, eine Anspielung auf die 3 Augen von den Halutern, gerade auch mit diesem runden Nebel da so ein bisschen, ne? Oder was das da auch immer sein soll, was das ist, eine Wolke, ich weiß es nicht. Ich fand's cool. Ich hätte es gekauft, wahrscheinlich.
Der Schutzschirm um Rodin.
Ah, nee, ich meine hinter dem Periroden, die größte Science-Fiction-Serie, Banner.
Ja, ja.
Ist das nicht da unten, der Schutzschirm?
Nee, der Schutzschirm um das System an sich, das dürfte da die Auswirkungen so ein bisschen wolkig sein.
Okay, cool. Ja, also tolles Titelbild. Habe ich nichts dran zu meckern, ehrlich nicht. Magst du ganz kurz durch die Handlung gehen?
Perry tritt im Parlament auf Rudin auf, überzeugt das Parlament und wird beauftragt, das Sol-System anzusteuern. Vorher besucht er Ichotolot in dem seiner Festung.
In dem seiner Festung tun am Sein. Mach weiter, komm.
Und wird dort beinahe Opfer eines Angriffs durch einen unfreiwillig zum Attentäter gewordenen, sein tuenden Informationsmediator.
Mario, du bist mein Sesbecker, weißt du das?
Ich bin ein Schulterreiter. Das Sesbecker ist ja auch mein Name in sämtlichen Computerspielen. Ich mag diesen Namen, der ist so herrlich, so destruktiv.
Geiles Ding, also wirklich, ich habe mir die ganze Zeit im Roman gedacht, was hat's jetzt mit diesem Musai auf sich? So, dadurch, dass er ja so ein, der ist ja ein Opfer von diesem T-Odium, ne, von diesem terranischen Odium. Er hat nicht mehr alle Latten am Zaun und weiß das auch. Und er kriegt halt immer wieder Besuch von so einem kleinen Satyren, oder? So kann man das, glaube ich, beschreiben.
Vor allen Dingen hat einen an der Latte und weiß das auch. Danke.
Er ist wie du.
Ich sehe deutliche Parallelen. Und die anderen Wesen in meinem Kopf auch.
Und wir sind uns einig.
Größtenteils.
Ja. Nee, also wirklich, also diese zweite Handlungsebene fand ich toll. Auch die erste Handlungsebene mit Ichotolot. Das ist ja rein nominell mein erstes Aufeinandertreffen mit ihm. Also als Leser. Ne? Ich habe ihn ja vorher nicht gesehen. Ich kenne ihn bloß aus einem Roman nach dem ersten Diversums. Vierling, also den Montilon alleine geschrieben hat. Da tauchte er im Heft danach auf. Da konnte ich nicht so richtig mit ihm was anfangen, aber hier kriegt man dann ja auch direkt gezeigt, was so Haluter können, ne, in dieser Übungsarena und sowas. Ich fand's toll. Auch, dass halt diese Haupthandlungsebene mit Ichotolot und Perry so klein ist, weißt du, dass man halt in dieses Schiff reingeht, dann sieht man das Training von den Halutern. Und dann kommt es halt zum Showdown, das finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Und das Ende hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein, ja, aus so einem Shonen-Anime, so ein Kampf, weißt du, wo, keine Ahnung, der Son Goku sich so konzentriert, dass er auf einmal gelbe Haare bekommt. So hat sich das
Son
bei
Goku? Son Goku? Dragon Balls ist kein Anime.
Ja, das ist doch Shonen, oder?
Dragon Balls ist, bevor der Chris schneiden muss, ganz kurz, 1, 2, 3, Dragon Balls ist genau wie alle anderen in Deutschland laufenden Japanimation-Serien kein Anime. Danke.
Ja, aber was ist denn dann so ein typischer Shonen? Du weißt doch, was ich meine.
Plastic Little.
Keine Ahnung, was das ist, aber absolut deine Meinung.
Macross, Do You Remember Love?
Oh ja, da hatten wir auch mal drüber gesprochen.
Urozuki Doji.
Okay. Ja, auf jeden Fall finde ich es geil, wie er sich so mutantenmäßig verändert. Ne? Und dann kriegt man auch noch raus, dass er da dieses Organoid von den Kairanern eingepflanzt hat, bekommen hat und dass er so eine Art Schläfer ist, ne? Dann, das ist halt wieder so eine weitere Spielart, die man dann mitbekommt. Ich meine, Danzer und Schlafner kennen wir ja schon. Wir kennen, oder wir wissen, dass Perry dieses Organoid eingepflanzt bekommen hat und wissen halt immer noch nicht so richtig, wie es damit ausgegangen ist. Wird das eigentlich mal aufgelöst?
Was?
Na, als Perry das erste Mal mit Danzer und Schlafner aufeinander trifft, da bekommt er doch dieses Organoid eingepflanzt.
Ja, das hat er irgendwann entfernt bekommen, offensichtlich. Ich muss es überlesen haben, wann das geschehen ist.
Ja, und dadurch, dass halt diese Organoiden anscheinend Mutantenfähigkeiten, also, wie sagt man da?
Boostern
können, ne, und halt anscheinend auch die Physiognomie eines Menschen oder eines Wesens verändern können, das fand ich extrem cool und sehr, sehr bedrohlich, muss ich sagen.
Boah.
Vor allem, dass sie ihn auch so heimsuchen mit diesem Sesbecker.
Und hier ist so der Punkt, Sesbecker haben wir ja schon mal vorher kennengelernt. Hier lernen wir ihn noch genauer kennen.
Wo haben wir ihn denn vorher kennengelernt? Habe ich da was vergessen?
Ja, indirekt bei dem Attentat von Danzer und Schlafner mit dem Organoid. Da wurde mal was erwähnt, dass irgendwie das Wort Schulterreiter.
Ah, okay. Habe ich anscheinend überlesen.
Hier wird jetzt Sesbecker eingeführt. Ein kleiner roter Faun. Schön. Dieser Sesbecker, über den werden wir uns dann später in der zweiten Hälfte des Zyklus nochmal genauer unterhalten. Und auch da wieder A, eine verschenkte Chance. Und B, er wird völlig inkonsequent am Ende dargestellt. Aber ich will nicht alles vorgreifen. Ich finde den Namen Sesbecker einfach so geil. Der klingt einfach so völlig durchgeknallt, so... das ist so ähnlich wie in League of Legends Jinx.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne mich in LoL überhaupt nicht aus.
Jinx ist so eine Art Tank-Girl für Fortgeschrittene.
Okay.
Oder wie man es aus Batman The Dark Knight Returns Teil 2 kennt, als über Plastic Man sprechen. Plastic Man. Unermesslich irre, vollkommen bekloppt.
Ah, okay. Das ist alles ziemlich zusammenhangslos gerade für mich. Ich will mit dir lieber über Alborgana sprechen. Die fand ich toll. Kannst du dich an die erinnern, an diese Pilzwesen?
Ja.
Tauchen die eigentlich irgendwo nochmal auf oder sind die ein One-Trick-Pony?
Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob sie nochmal irgendwo in einem anderen Heft auftauchen, aber bisher bewusst habe ich sie nicht anders wahrgenommen. Was mir hier auch wieder so auffällt. Ichotolot redet von Entwicklungen bei den Halutern. Die Haluta-Pest ist ein Überbleibsel aus dem letzten Zyklus. 10% von 100.000 sind gestorben. Die restlichen ungefähr 10.000 Haluta konzentrieren sich voll auf die Durchforschung ihres Genoms und interessieren sich nur noch davon. 50.000 Haluta haben die Milchstraße verlassen. Wohin? Unklar. Geburtenrate ist niedrig. Super. Das erste, dann wird da natürlich schön erwähnt. Bona Hart und so weiter, ne? Die Haluta, die wir später dann nochmal kennenlernen, am Ende des Zyklus. Dass Ichotolot die ausbildet. 3 Stück. Schön. Aber ich mache hier ein Mysterium aus dem, was ist aus den Halutern geworden, was machen sie heute? Und greife es das Ganze, den gesamten Zyklus über nie wieder auf.
Ja, aber es wird auch hier im Roman gezogen, dass die zurückgebliebenen Haluta sehr gezogen leben. Also.
Ja, aber nochmal, 50.000 Haluta haben die Milchstraße verlassen. Wohin? Warum? Motivation? War es der Weltenbrand? Hat er sich auch auf die ausgelegt? Gewirkt? Sind sie vor der Haluta-Pest geflohen? Warum sind sie nur noch fürs Genom da? Was geht mit denen? Ja. Und das wird schön, super toll hier aufgebaut von Michael Markus Turner, dessen Schreibstil. Ich finde ihn geil. Das Heft hat mich damals echt umgehauen. Das war stark. Das war 1A. Und dann wird aus dem, was aus den Halutern geworden ist, seit knapp, ja, mittlerweile über 80, 90 Hefte lang, sind halt weg.
Ja, vielleicht treffen die in Cassiopeia ja nochmal.
Ja, es wäre zwar ein bisschen konstruiert, aber ich meine, ich weiß, wenn ich sehe, dass man manche Dinge beschreibt in der Handlung und sie dann rausschreibt aus der Handlung und dann bleiben sie ewig lange weg, bis man sie wieder aufgreift. Schön. Wir haben hier aber mit Ichotolot und den Halutern eins der wichtigsten Völker der Milchstraße. Ja, die müssen nicht in jedem Zyklus vorkommen, aber sie werden sehr häufig immer mal wieder mit reingebracht. Und jetzt schreibt man sie mal ebenso nebenbei raus.
Entschuldigung, ich habe gerade mein Handy entsperrt, da ging das einfach los.
Ja, das Lachen kannst du drinnen lassen. Das passt. Das ist so, weißt du, das ist so. Also klar, für dich als Einsteiger mag das jetzt gar nicht störend sein. Und ich kenne viele Fans, die das auch nicht stört. Und das ist auch okay so. Das finde ich gut so. Aber für mich als jemand, der eigentlich so ein lebendiges, kohärentes Bild einer Serie haben möchte. Das ist wirkt das irgendwie so wie eine erzwungene Änderung, die auf das Status quo, die auf irgendwas hinweisen soll und dann liegen bleibt. Und ich mag es nicht, wenn Dinge einfach so vor sich hin oxidieren.
Ja, jetzt setzt du mich natürlich auf ein Pferd und jetzt denke ich drüber nach. Ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn die irgendwie. Man muss die ja jetzt nicht wiederfinden oder sowas. Und man muss ja nicht abschließend klären, was mit denen ist. Aber wenn man so ein paar Spuren von denen findet, keine Ahnung, dass die eine gemeinsame Mission haben und jetzt halt durchs Universum ziehen oder, keine Ahnung, nach Andromeda aufgebrochen sind und man findet dann Hinterlassenschaften oder kleine Gruppen von Halutern, die einem das halt so ein bisschen erzählen, was da jetzt passiert. Vielleicht kommt's ja noch.
Ja, aber wenn ich da das Interesse an sowas offen halten möchte und so einen Plot aufbauen möchte, wenn ich da nur alle 2-3 Jahre was von lese, dann interessiert's mich nicht mehr.
Ja, man muss ja nicht aus allem Plot machen.
Aber doch nicht, wenn du eins der wichtigsten Milchstraßenvölker damit aus der Serie quasi fast schon rausschreibst.
Ich vermute mal, dass das einfach so ist. Ich meine, du sagst, es waren 100.000, 10% sind dieser Unumkehrbarkeit zu Opfer gefallen, dieser Haluta-Seuche oder Haluta-Pest. Dann sind 50.000 abgehauen. Das heißt, plus minus haben wir so 40.000 noch in der Milchstraße rumdümpeln irgendwo.
Ja, das kommt hin.
Ja. Vielleicht wollte man da auch einfach mit den Zahlen ein bisschen runter, weil so ein Haluta, irgendwann wird man sich fragen, wenn wieder irgendeine große Schlacht bevorsteht, warum haben sie nicht einfach die Haluta geholt? Ne? Vielleicht wollte man einfach die Zahlen ein bisschen runternehmen, kann ja auch sein.
Ja, aber die Haluta holen, so überlegen ist ihre Technik längst nicht mehr, wie sie in den 300er, 400er Heften und so weiter war. Ja, die anderen Milchstraßenvölker haben längst aufgeholt. Sie sind als Bodentruppen sehr kampfstark, aber sind wir mal ehrlich, angesichts von Ultraschlachtschiffen, wie wichtig sind da Bodentruppen?
Ja, aber
nicht so überwältigend.
Ja, ich sehe das aber eher so in Richtung Hyperkorrosion, dass es so ein Element ist, um das alles ein bisschen zu verschlanken.
Ja, das ist ja auch gut. Im Prinzip habe ich ja nichts gegen Verschlankung. Aber verdammt noch mal, wenn ich das hier so groß als Mystery aufbaue, es tut mir leid, das wirkt so ein bisschen lieblos.
Man hätte es ja halt auch einfach sauberer loswerden können, indem man halt einfach gesagt hätte, 60% sind an der Haluderpest gestorben oder sowas.
Zum Bleistift.
Dann wäre es ja halt abschließend geklärt, was mit denen ist.
Richtig, dann haben wir halt in der Milchstraße am Ende nur noch 5000 Haluter, die jedes Jahr um minus Sterbefälle plus Geburten um 50 oder so wachsen, ja? Also ganz langsam wieder sich erholen. Das wäre ja okay gewesen. Ich wäre ein Freund davon. Ja, dann hast du halt weniger von den Überwesen. Damit limitierst du so ein bisschen was. Finde ich gut, ja. Aber ich baue hier ein Riesengeheimnis, einen Plot auf, der mich heiß macht.
Ja, also ich sehe das jetzt ehrlich gesagt nicht so. Mir ist das nicht so aufgefallen.
Es ist halt, wenn man so lange dabei ist, ne? Und vor allen Dingen, wenn Haluta einem sehr ans Herz gewachsen sind und mit zu den Lieblingsvölkern gehören. Mache ich aber auch Michael Markus Turner nicht zum Vorwurf. Auch nicht dem Exposé. Es ist halt einfach nur nicht optimal gelöst aus meiner Sicht. Punkt aus. Nicht schlimm.
Ja, auf jeden Fall. So. Uff, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas Erhellendes dazu habe. Ansonsten können wir ja eigentlich zum Fazit kommen. Ich hätte hier noch eine Frage stehen. Kannst du mir mal ganz kurz zusammenfassen, was man jetzt alles als Lemur versteht?
Weil die erste Menschheit,
die auf... hier, glaube ich, zum ersten Mal richtig auf, Lemur.
Also, es gab da einmal die Kappins aus M87. Nee. M83, aus Grülfin, Entschuldigung. Die sind in den 400er-Heften aufgetreten. Diese Kappins haben mit Lebensformen auf der Erde Präbios gezüchtet, also unter anderem Zentauren, Neandertaler, Zyklopen, haben also die auf der Erde befindlichen Prä-Menschen mit ihrem Genom vermischt. Daraus entstanden sind irgendwann die Lemurer. Die allererste Menschheit. Das Ganze ist deswegen möglich, weil die allererste Menschheit im Endeffekt auch wieder nur Abkommen eines Genoms sind von den Vaupertier. Und es damals auf der Erde, als es das erste Mal auf der Erde ankam, vor über 20 Millionen Jahren oder 18 Millionen Jahren, aus dem Genom der Affen, die dort waren, extrapoliert hat, wie sich die Menschheit entwickeln könnte. Und daraus die Montana entwickelt hat. Die haben sich irgendwann zerschlagen lassen, wurden von Außerirdischen fast vernichtet. Und ein paar dieser Montana sind halt auch nach Grülfin gekommen und wurden zu Kappins oder zu Vorfahren der Kappins. Also im Endeffekt hast du hier Außerirdische, die von unseren Affen abstammen und mit unseren Affen zusammen die Menschheit ins Leben rufen.
Okay, es ist also eine Art Urspezies, auf die sich mehrere aktuelle Spezies,
ja,
die Lemuren berufen. Also das sind dann die Lemura-Abkömmlinge.
Die Lemura hatten ein riesiges Reich. Verschiedene Tamanien, also im Endeffekt Bezirke im Weltall. Unter anderem Arkon ist eine Kolonie der Arkonen. Damit sind die ja auch Abkömmlinge. Die Springer, die Aras sind ja auch von den Arkoniden kommend. Das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, müsste ich nach Peripedian, lasse ich jetzt an der Stelle sein. Ob die Feronen jetzt auch Nachkömmlinge von Lemuren sind, ich wage zu behaupten, ja. Also im Endeffekt, die Lemurer haben damals ein sehr großes Reich in der Milchstraße gehabt, bis die Vorfahren der Haluta kamen und die Lemurer geplättet haben. Hefte 200 bis Heft 299.
In den Zeitkriegen?
Nein.
Nein, okay. Das hätte mich jetzt gewundert, hätte das gestimmt.
Nein. Und daraus ist halt auch die erste Menschheit entstanden. Aus den Lemurern, die geflüchtet sind nach Andromeda, sind die Tephroda geworden.
Ah, ja.
Die um Vetris Vorhaut, Vetris Molaut, Vetris Vorlaut. Ja, man nennt ihn Vetris Vorhaut oder Vetris Vorlaut oder was weiß ich. Den Namen kann man so genau wie Benedikt Cumberbatch so schön durcheinander bringen. Die Tevroder sind also im Endeffekt das Brudervolk der Menschen. Genau wie die Arkonen.
Ja, sehr schön, dass du das mal so ein bisschen umfassender erklärt hast. Das stolpert man ja hier und da auch. Auch aktuell sind ja an Cassiopeia, dann merkt man ja auch, dass das Lemura-Abkömmlinge sind.
Ja, sind alles im Endeffekt Cousins, Cousinen, Onkel, Onkel, Tanten, weniger. Cousins, Cousinen, Brüder, Schwestern, Halbgeschwister von uns Menschen. Wir sind halt die zweite Menschheit.
Okay. Ich glaube, hast du noch irgendwas Erhellendes zum Fazit? Weil sonst würde ich einfach noch die Wertung drunter geben, weil ich glaube, den Rest haben wir jetzt schon hinlänglich besprochen.
10 von 10.
10 von 10 würdest du sagen, echt?
Ja. Trotz aller Kritik, das Ding hat mich damals echt umgeworfen und nach all dieser langen Zeit dafür gesorgt, dass ich gerne dabei bleibe. Aber ich habe noch eine Anmerkung. Diese Augen des Riesen, ja, die 3 Stationen im Weltall, die ja mit den roten Punkten hier angedeutet werden auf dem Titelbild. Und dann gucke ich mir die Innenillustration an. Und das sieht irgendwie aus wie Mickey Mouse Kopf.
Aber ich glaube, so wird es auch im Text. Also die Innenillustration ist näher am Text als das Titelbild.
Ich 30 glaub, das, überlappende Sphären.
Ja, das Titelbild ist, glaube ich, eher so gemeint wie die wachenden Augen des Luthers über Rudin.
Ja, aber Mickey Mouse.
Ich finde beides, ehrlich gesagt, ganz spannend. Vor allen Dingen, dass auch der Mursei sich so eingeschüchtert davon fühlt. Das finde ich toll. Ja. Ich komme nicht zu einer 10 von 10, ich komme zu einer 8 von 10. Weil das für mich qualitativ vom Text her auf Augenhöhe zum Vorgänger ist. Vielleicht, ja, ich. Klar ist die Geschichte zwischen Ichotolot oder Tolotos und Rhodanos total herzig und sowas. Aber irgendwie ging mir die die Seitengeschichte oder die B-Handlung im Vorgängerroman mit Julio und Romy irgendwie näher. Deswegen kriegt das hier einen kleinen Malus dafür und es hat halt den Bonus im Gegensatz zum Vorgängerroman, dass es halt nicht so viele Name-Drops hat. Also, dass es nicht so viele fremde Begriffe für mich einführt. Das hat sich hier so noch ein Ticken flüssiger angefühlt. Aber man könnte jetzt drüber streiten, ob man jetzt sagen muss, wenn man Einsteiger ist, dann ist der Roman hier besser geeignet als der Vorgängerroman. Könnte man sich drauf einlassen, aber wie gesagt, für mich sind die beiden absolut auf einer Wellenlänge. Gut, dann sind wir durch, oder?
Jo.
So, machen wir weiter mit 3017. Aus dem Zyklus Mythos Terra Incognita. Sie erreichen den 3. Planet der Sonne. Es ist eine fremde Welt. Von Susan Schwarz, a.k.a. Uschi Zietsch. Titelbild von Dirk Schulz, erstmals erschienen am 14. Juni 2019, jetzt sind wir schon im Oktober 2045 NGZ. Ja, ansonsten haben die Metadaten relativ wenig Erhellendes. Was sagst du denn zum Titelbild? Uff. Das muss ich sagen.
Ist mir ein bisschen zu computergeneriert, zu kalt, zu steril, aber immer noch gut im Bereich von einer 6 bis 7 von 10, weil es irgendwie auch interessant ist.
Ja, mir gefällt es so überhaupt nicht.
Lassen wir es einfach mal so stehen.
Ja, ich habe da nichts dazu zu sagen, weil
ich auch nicht so wirklich.
Das ist irgendwie Beifang, das Titelbild. Klar, es ist ein Hingucker und man guckt sich das, also man, das drängt sich auf, dass man das näher anguckt, dass man da nah rangeht und das auch mal in die Hand nimmt. Und wenn man so ein Heft, glaube ich, im Kiosk in die Hand nimmt, dann hat der Verlag schon die Hälfte der Miete drin. Also wenn man jetzt die Vorgängerromane sieht und so ein paar coole Titelbilder, jetzt gerade auch aus der Zeit, ist das hier, glaube ich, wirklich eins der Schwächeren. Aber ja, lass es uns dabei bewenden lassen. Mario, die Handlung, bitteschön.
Perry plus Team landen auf der, ja, fast wie die Erde aussehenden, bisschen kleineren, aber irgendwie doch sehr wie Terra aussehenden Welt Ia, treffen auf die Abkömmlinge einer anderen Evolution, 5-äugig, die Ajis, retten 2 Ajis vor ebenso fremdartigen wie tödlichen Pflanzen und gewinnen das Vertrauen der Ajis.
Ja. Ja, es ist, ja, im Groben ist es das. Ich bin immer sehr, sehr beeindruckt davon, wie gut die das in der Peripedia da stellenweise machen. Weil ich würde mich jetzt hier in seitenweisen Erläuterungen verzetteln. Aber ja, auf dem Hinweg ins Sol-System, man hat ja im Vorgängerroman das Mandat bekommen, mit der Tora dorthin zu fliegen, trifft man auf das Zeilenkonstrukt oder ein fremdes Zeilenkonstrukt. Das taucht da einfach bloß mal auf. Und dann passiert nichts mehr. Wie war das für dich? Also ich als, ganz ehrlich, ich als Neuleser bin da einfach drüber gepflügt und habe das gar nicht so richtig mitgeschnitten. Und ihr habt mir dann irgendwann mal erzählt, dass das euch tierisch genervt hat, dass über diese Zeilenkonstrukte da überhaupt nichts rausgekommen ist.
Wir spulen jetzt mal erstmal zurück zu den Heften um die Pospis. Da gab es die Aussage, dass die Pospis in einer Union mit den Zeilenkonstrukten sind. Jetzt haben wir hier ein Zeilenkonstrukt.
Was war das, 3009, 2008?
Ja, um den Dreh.
Adlan und Cookie da auf dieser Dunkelwelt sind, ne?
Mit diesem Titelbild, was du nicht so toll fandest, aber irgendwie doch.
Ach, das war das, was so aussieht wie auf einem Heavy-Metal-Truck. Mit den Knarren so und den wallenden weißen Haaren, sehr stark.
Jetzt haben wir zum ersten Mal ein Schiff der Zeilenkonstrukte.
Ja, aber das ist doch ein Zeilenkonstrukt, das ist doch kein Schiff, oder?
Nein, es ist ein Schiff der Zeilenkonstrukte. 400 Meter Kantenlänge, der Würfel 840 Meter Durchmessen des Wehre. Es ist ein Schiff der Zeilenkonstrukte. Steht auch so im Heft.
Okay.
Ja. Das Geheimnis verdichtet sich. The plot thickens. An der Stelle war das geil.
Die Soße bindet ab. Sorry. Ja.
Ja, was bindet sie denn ab? Schuhe? Hm. Oh mein Gott, jetzt macht der schon die Altherrenwitze. Ich bin völlig außer Form. Ja, hier hat man sie nochmal wieder sehr interessant dargestellt und sie sind ja auch innerhalb des Schutzschilds rund um Ia und alles toll und alles super, aber halt später raus war da nicht mehr viel. Hier an der Stelle waren sie gut und sie waren auch gut platziert, weil der Hunger auf die Informationen, was sind die Zeilenkonstrukte, wie arbeiten sie mit den Pospis zusammen, was hat sich da ergeben, was sind ihre Motivationen, sind sie vielleicht auf der Seite der Bösen? Ja, super drinne. Und dann auch im Anhang, im Glossar nochmal die Zeilenkonstrukte erklärt. Mua, erste Sahne. Was kann ich sonst zum Heft sagen?
Ja, dieses ganze Ding zwischen Bully und den Kairanern fand ich auch sehr stark. Vor allen Dingen mit der Ebene, dass Bully da ja so ein bisschen drauf anspielt, dass halt jemand, also er macht ja kein Geheimnis drum, dass Perry wieder da ist, ne, gegenüber den Kairanern. Und dann deutet er so ein bisschen an, dass der Perry ihm den Platz streitig machen will und dass er das so als Motivation sieht, Nähe zu den Kairanern zu suchen und deswegen halt in dieses Sol-System eindringen möchte. Als ich das gelesen habe, war ich mir da nicht so ganz sicher oder ich bin mir auch jetzt noch nicht ganz sicher, wie viel davon eigentlich ernst gemeint war. Kannst du dich erinnern?
Oder Klaus.
Oder auch der.
Ich habe gerade nebenbei noch mal geguckt wegen der Zeilenkonstrukte. 3007, 3011, 3017, 23, 24, 58 und noch mal namentlich erwähnt in 3059 ein Zeilenkonstrukt.
Ja, wenn du das schon hörst, 23, 24 und 58, ey.
Ja, und seitdem nichts mehr. Ein Perry, der in die Milchstraße kommt, geheimnisumwitterte Zeilenkonstrukte kennenlernt, weiß, was sie machen. Wie sie mit den Pospis, seinen besten Freunden und Verbündeten, jetzt plötzlich im Bunde sind. Warum zum Teufel? Ich meine, Perry hatte viel zu tun. Hat man jetzt nicht wenigstens in der Phase zwischen den Zyklen, und sei es als Einzelheft, ja, so ein One-Shot, als E-Book-Only oder was auch immer, mal wieder was zu den Zeilenkonstrukten. Ein bisschen mehr Motivation. Die werden so großartig eingeführt und dann sind es einfach nur biologisch-positronische Roboter hochentwickelt, die mit den Pospis gemeinsame Sachen machen. Toll.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja nicht irgendwie sagen, die sind jetzt auf Seite der Galaktiker oder die sind auf Seiten der Kautarchen oder was auch immer. Man muss sie ja nicht verorten. Man sollte es aber halt klarstellen, dass, also wenn sie nicht verortet sind, dann sollte man das wenigstens klarstellen. Weil sonst fühlt es sich halt auch wieder an wie so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde.
Name-Dropping, ablenken und irgendwie wirkt das für mich wieder wie so ein Plot, der groß geplant war und dann Coitus Interruptus.
Aber Potenzial hat es ja, mein Gott.
Was mich aber an dem Roman, also Uschi hat wie immer oder fast immer hervorragende Schreibe abgeliefert. Top.
Ah, da muss ich jetzt mal, sobald man auf Ia ist oder auf Ila, wie heißt der Planet jetzt? Ich hau das immer durcheinander.
Ja.
Ia, genau. Als sie dort angekommen sind und sie dann anfängt, in diesem Dschungel zu schreiben und diese ganzen, was sie ja wirklich so richtig toll macht, diese Landschaftsbeschreibung, wie ist die Flora, wie ist die Fauna, da hatte ich sofort das Gefühl, dass sie unfassbar Spaß am Schreiben hatte. Und davor war das so, gerade wenn man so aus MMT kommt, aus einem Vorgängerroman, da dann reinstartet, das war ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, als ob ihr das erste Drittel ihr nicht so gelegen hat, bis sie da auf dem Planeten gewesen sind.
Mhm.
Und dann ging es richtig ab.
Das erste Drittel wurde ja vom Exposé vorgegeben. Das kann man jetzt mal ganz grob sagen.
Ja, das fühlt sich auch so an.
Alleine dieser Plot, weißt du, ein Bulli, der sich mit den angeblich so die Milchstraße unterjochenden Kairanern immer böse stand, fliegt jetzt mal mir nichts, dir nichts, nach 500 oder fast 500 Jahren zum Sol-System, klopft bei den Kairanern an, die ja laut Aussage Band 3000, ne, auf der Jagd nach seinem Zellaktivator sind und sagt, hier bin ich, lass mal reden.
Hä? Ja. Ich meine, die Tora ist ja jetzt kein kleines oder schwaches Schiff. Aber es wird angesprochen, dass im Sol-System zu diesem Zeitpunkt 50.000 Kairaner kreuzen. Augenschiffe, weißt du?
Wenn die Kairaner schon Bulli jagen und Zellaktivatorträger haben wollen, wegen der Vitalenergiespeicher, was ja nötig macht, dass Bulli so ein Tarngerät am Handgelenk trägt, der seine Vitalenergieimpulse unterdrückt.
Aber das deaktiviert er ja in dem Roman.
Ich rede jetzt von sonst.
Ja.
Komm. Nicht in diesem Roman. Wenn er also eigentlich ein Gejagter ist, warum soll ich als Gejagter einfach mal so mir nichts, dir nichts, ohne diplomatische Vorarbeit, mitten in die Höhle des Löwen fliegen?
Damit die Story weitergeht, Mario.
Ja, aber an der Stelle vergewaltigt die Story die Logik. Entschuldigung bitte, das war scheiße. Jeder andere als Bulli hätte dahin fliegen können. Gut, man hat Bulli dann später in den Heften natürlich einen saugeilen Auftritt gegeben, ja, in dem Spiel da und 3024, 3025. Perfekt, ja, man hat Bulli in die Handlung integriert. Aber eigentlich.
Ja, in die Handlung integriert, also ganz ehrlich, auf den, also was ich bis jetzt gelesen habe, ist die 3025 das absolute Highlight.
Ja. Aber nochmal, jeder andere als Bulli hätte als Unterhändler es genauso gut getan. Und ausgerechnet der größte Gegner der Kairaner, der mit ihnen in einem kalten Krieg die ganze Zeit liegt und sie als das Böse schlechthin darstellt, fliegt dahin, um zu verhandeln? Nochmal, nach den Darstellungen in Band 3000 steht dieser Roman mit diesem Anfang in völligem Widerspruch. Und deswegen,
hä? Ja, er kann halt nicht beides sein. Er kann halt nicht auf der einen Seite Resident sein und auf der anderen Seite dorthin fliegen. So, es geht halt nur eins. Weißt du, hätte er jetzt seinen Posten aufgegeben und wäre selber Kommissar der Liga geworden oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise unlogisch, klar, aber hätte das an der Stelle besser gepasst, da hast du schon recht, ja.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass Uschi sich wahrscheinlich genauso gedacht haben wird. Ich meine, ich weiß, sie darf es ja nicht zugeben, ja, selbst wenn sie so denken würde. Das macht man einfach nicht, man beißt seinem Arbeitgeber nicht in die Hand. Ja, kann ich völlig verstehen. Aber ich habe das Gefühl vom Bauch her, nachdem ich das Heft gelesen hatte, dass dieses erste Drittel bei ihr echt so ein bisschen von diesem Hä? Mitdominiert war.
Obwohl sie gut was rausholt, muss ich sagen. Also.
Ja, aber du merkst halt in dem Augenblick, wo sie die lästige Pflicht, Bulli dort abzuliefern mit Perry und seinem Team, erledigt hat und man auf AIE ist.
Nee, AIE sind die
Typen. Auf IA ist, oh mein Gott. Also für die Zuhörer, die sich das nicht vorstellen können, Chris und ich sitzen ja nicht im gleichen Studio. Trotzdem ist mir gerade der Mittelfinger ausgerutscht, was er natürlich nicht sehen konnte. Entschuldigung.
Ja, und dann ab der Landung ist es wirklich Uschi Unchained.
Gut, jetzt gab es da natürlich dann auch gleich wieder im Forum Gemecker. Sobald es in den Bereich Fantasy geht, kann sie super. Also ich habe hier kein bisschen Fantasy gelesen. Aber gut.
Ja. Ja, ich glaube, die machen sich irgendwie falsche Vorstellungen. Also, um das mal für mich jetzt so meinen Standpunkt da klarzustellen, Fantasy ist einfach nur eine fantastische Geschichte, die halt eine andere Erklärmechanik benutzt. Die benutzt halt zum Erklären von Dingen, die passieren, nicht wie sagt man? Keine Magie, sondern Technik. So. Und Fantasy benutzt halt, ist so, weil Magie. So.
Macht Perry Rodan die ganze Zeit mit seiner 5D-Technik auch. Ist so, weil Kosmokratentechnik. Ja. Ist so, weil Psi. Egal. Das hatten wir in der Diskussion um 15 schon. Ich möchte auch gar nicht weiter auf den Inhalt eingehen, weil geiles Heft. Hast du noch Fragen?
Ich muss mal ganz kurz durchgehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt so viel gewesen ist. Ja, doch, eine Sache hätte ich, so ein bisschen grundlegend. Ich meine, ich mag das total, dass die auf diese Welt kommen und wir dann direkt diesen Kontrast haben zwischen der hochstehenden Technik, die Perry und den anderen Galaktikern zur Verfügung stellen. Und diese Art, es fühlt sich so ein bisschen an wie Steampunk, was die AE da so haben. Weißt du, mit dem Messing-Express dann später. Nee, wie heißt der? Kupfer-Express? Ich muss gleich nochmal nachschauen. Es fühlt sich gut an. Und dann halt, dass man da trotzdem so auf einer Wellenlänge ist und sich trotzdem unterhalten kann, das fühlt sich für mich sehr natürlich an. Und ich mag die Charaktere, die da, also auch diese beiden AE, die da gerettet werden, die finde ich sehr. Damit kann ich sehr gut koppeln und ich fühle mich sehr abgeholt davon. Aber meine eigentliche Frage ist, in diesem Peri-Universum oder Periversum, gibt es da sowas wie eine oberste Direktive? Gibt es da irgendwelche Regeln, wie man mit unterentwickelten Völkern umgehen muss oder Spezies?
Kommt auf das Exposé-Team und den einzelnen Autoren drauf an. Also es gibt zum Beispiel in den ersten 300 Heften mehrere Beispiele, wo die Springer auf unterentwickelten primitiven Planeten landen. Genau wie die Antis. Und die Bevölkerung dort, ja, versklaven, indem sie sich als Götter feiern lassen. Ne? Offiziell untersagen aber zum Beispiel die Gesetze des Solaren Imperiums, dass man diese Völker unterjocht. Man darf zu Gast bei ihnen sein, man darf landen. Aber man darf keinen Einfluss auf ihre Entwicklung großartig unternehmen. Wobei nicht wie bei der obersten Direktive die komplette Nicht-Einmischung steht, sondern man darf sie durchaus fördern. Ja, man darf ihnen Technik beibringen, man darf sie kulturell fördern, aber eben in für dieses Volk und ihre Entwicklung gesunden Maße. Dann gibt's wieder Fälle, wo es heißt, da hat man gar nichts zu suchen. Allein die Landung auf diesem Planeten ist schon verboten. Das wechselt echt je nach Autor und Zeitgeist. Ich finde die Lösung, so wie sie es hier gemacht haben mit den Kairanern gegenüber den AI, finde ich eigentlich ganz gut. Da hast du im Endeffekt ja auch so eine Art, sie bieten eine Förderung an. Die AI nehmen sie kaum an. Kann man verstehen, ist in Ordnung. Aber es ist keine oberste Direktive. Und jedes Volk im Periversum handhabt das übrigens anders.
Ja, okay, alles klar. Gut, Mario, ich würde sagen, wir kommen mal. Ich habe jetzt zu dem Roman relativ wenig noch zu sagen. Also das ist tolle Geschichte, liest sich sehr flüssig. Ich würde mal zum übergreifenden Fazit von dem Ding kommen, mit dir gemeinsam. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und das muss ich sagen, ich muss gleich auch noch mal muss meine Erwertung nicht korrigieren, das passt so. Was mir sehr, sehr gut aufgefallen ist, ist, dass sie dieses Gefühl, also die Uschi da dieses Gefühl für Sprache so ein bisschen hat. Weil die in diesem Roman fragen die Charaktere sich ja die ganze Zeit, ist es jetzt Terra oder ist es eben nicht Terra? Und sie kommen immer wieder zu dem Schluss, Ja, es ist Terra, aber es ist halt auch nicht Terra. Also es fühlt sich komisch an, so unterm Strich.
Ja.
Und das wird dann transportiert in so ein paar Sachen. Flora, Fauna sind natürlich ganz anders, viel bedrohlicher, ne? Die Bewegung fühlt sich anders an, die Menschen, die dort sind, sehen anders aus. Und halt unter anderem auch die Sprache ist anders. Und da kommt es auf dieses Nichten. Sie wollen uns nichten. Man hat ja hier und da bei Susan Schwarz so ein paar Anspielungen auf Star Trek. Und ich erinnere mich da an eine Geschichte aus Star Trek Enterprise, an Terra Nova. Das ist in der ersten Staffel eine relativ frühe Folge. Da besucht die Enterprise eine alte Kolonie, die vor Jahren verloren gegangen ist, wo man dachte, dass die Menschen alle gestorben sind. Die mussten sich aber aufgrund von einem Meteoritenunglück unter die Erde zurückziehen. Und die hatten dann halt auch so an, also es waren nur Kinder, die dieses Unglück überlebt haben, und die mussten dann halt in Höhlen wohnen. Und deren Sprache hat sich dann auch so angepasst und verschliffen, dass sich das toll angehört hat. Und hier dieses Nichten, das hat mich direkt wieder, hat mich direkt daran erinnert, wie die das damals gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so eine Inspirationsquelle gewesen sein könnte, aber ich finde es total schön, dass sie das da so macht.
Ja, und das Nichten zeigt aber für mich wieder was. Wir erinnern uns an die Spekulation, die ich beim vorherigen Heft schon gehabt hatte, ne? Terra ist in die Vergangenheit geschleudert worden mit Absicht. Und man hat die Erde aus der Vergangenheit ins Jetzt portiert, AI genannt, IA genannt, und die Entwicklung auf IA künstlich ein bisschen beschleunigt, also extrapoliert.
Ja.
Würden Terra und Luna den Platz wieder tauschen in der Zeit, dann wäre das nämlich mit den AI zutreffend gewesen. Sie werden genichtet, weil diese künstlich vorangetriebene Evolution plötzlich nicht wäre.
Ja, aber wenn man es jetzt, wenn jetzt die Raumzeitebene aus diesem ganzen Ding rausnimmt und halt wirklich bloß die räumliche Versetzung sieht zwischen den beiden Zwillings oder keine Ahnung, wie man das nennt, siamesischen Universen, dann glaube ich, dass, also kann ich mir das genauso gut vorstellen, dass es auch ein Rückgriff auf diese Tiere, die man auf Nuuk in Grönland gesehen hat, dass die halt auch genichtet wurden aus Sicht der AI, weißt du? Genauso wie das halt im Einstein-Raum passiert sein muss, muss das ja auch im Dioversum passiert sein, dass die da irgendwelche Anzeichen gesehen haben, dass dieser Tausch da passiert, weißt du?
Ja.
Und die sind da, aber verschwinden. Weißt du, was ich meine? Und da dieses Nichten, Tilgen. Ne? In Enterprise hieß es da, sie wollen uns von der Oberfläche tilgen. Das war der Vorwurf der verwilderten Siedler da.
Also mir hat sich hier so in der Nachbetrachtung drängt sich mir der Eindruck auf, als wenn man mit Terra und Luna und der Entführung ursprünglich einen ganz anderen Weg gehen wollte, als man dann später gegangen ist. Als hätte man irgendwann nach Heft 25 mit dem Erscheinen von Band 3050 irgendwie die Handlung komplett umgeschrieben. Ich kann mir nicht helfen, das sagt mein Bauch.
Ja, vielleicht kommt da noch mal was, ein paar Jahren.
Was ich übrigens hier sehr, sehr schön fand als Highlight, obwohl es...
Lass mich mal ganz kurz noch dabei bleiben, weil ich muss sagen, okay, auch wenn das ein krasser Kritikpunkt ist, tut das dem Ding hier überhaupt gar keinen Abriss.
Nein.
Weil die AIs, man kriegt so direkt ein Gefühl dafür, dass die halt... Das fühlt sich so an, als hätten die diesen Raptus aus ihrer Sicht genauso erlebt und als ob das für sie ein genauso traumatisches Erlebnis gewesen ist. So, diese Teaner, die da auftauchen, weißt du, die werden, Perry ja, wird dann befragt, ob sie Teaner sind. Dieses, wie sich sowas über 500 Jahre weitererzählt, ne, und was davon übrig bleibt und wie vielleicht die Perspektive von den AI darauf gewesen ist und die Wahrnehmung und dann, was für sie wichtig genug ist, um halt weiter transportiert worden zu sein. Und ich meine, die haben ja auch eine andere Art des Geschichtenerzählens. Also die haben ja nur, wie war das? Die hatten nur Audiobotschaften, die aufgezeichnet haben, ne? Auf diesen alten, ja, auf diesen Walzen oder was das, irgendwie so war das. Mhm. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Das fand ich total spannend, dass die halt eine sehr stark erzählende Kultur sind, ne? Und diese Anpassung der Begriffe und das halt hinter diesen Begriffen, dass es nicht einfach bloß vertauschte Vokabeln sind, sondern dass hinter diesen Begriffen auch eine Wortbedeutung steht, das hat sich für mich sehr, sehr natürlich angefühlt und das war ein absolutes Highlight in einem Roman. Auch wenn das halt muss man sagen, ein, wie sagt man da, Kerncharakteristikum von Fantasy ist, sowas zu tun. Dass es eigentlich sich nicht wie Science Fiction anfühlt. Da kann ich auch sehr, sehr viele Leute verstehen, die da nie so viel Lust drauf haben. Mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen. Du wolltest noch was anbringen, Mario, entschuldige.
Den Affentango. Afatenga tritt hier wieder auf. Herrlich. Und ich stelle gerade fest, dass er mit Band 3039 seinen letzten Auftritt hat und seitdem nicht mehr erwähnt wurde.
Echt jetzt? Schade. Ich mag den.
Ja, ich auch. Hat wohl ein paar, für manche Leser hat er ein paar Pralinen zu viel gefuttert.
Ja, gut, das, die Nummer mit den Pralinen, die ist schon irgendwann ein bisschen anstrengend geworden.
Nein, nicht für mich.
Kommen wir zur Wertung von dem Ding? Oder brauchst du noch was?
Nö.
Worauf kommst du raus?
Starke 9 von 10.
Echt? Eine 9 von 10, ey, wow. Ich bin wieder bei einer 8 von 10. Spoiler, ich habe alle 4 Hefte, die wir heute besprechen, mit 8 von 10 bewertet. Gut, ich habe da nichts mehr dazu zu sagen, aber wie kommst du auf eine 9 von 10? Echt?
Ja.
Auch mit dem schwachen ersten Drittel?
Ja, das hat für einen Punktabzug gesorgt, weil da Uschi nichts für konnte, dass das Ding so logikbiegend war.
Ja gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen und kommen zum Abschluss des heutigen Cast, dem letzten Heft in der Runde. 3018. Die Welt der fünf Augen. Sie sind zu Besuch bei Außerirdischen und doch fühlt es sich alles so bekannt an. Wieder von Susan Schwarz. Titelbildzeichner ist heute Dirk Schulz. Erschienen am 21. Juni 2019. Wir sind auf IA und es ist immer noch der Oktober 2045 NGZ. Mario, das Titelbild. Uff. Ah, das ist eine Gurke.
Also, wir haben ja die, du nicht kennengelernt hast, die Onrionen aus dem vorherigen Zyklus. Die hatten ein großes Organ auf der Stirn, bitte ein Emot.
Ich nehme, wir kennen die Onrionen im Mythoszyklus.
Ja, du hast sie kurz kennengelernt, aber nicht so im Detail.
Aber dieses Emot wird auch erklärt. Sorry.
Ja, und das Ding auf der Stirn bei diesem AI sieht aus wie ein Emot. Dass er 4 Augen hat, also die 2 beherrschenden und dann noch 2 so an der Seite, noch ein bisschen kleinere, geht so ein bisschen unter.
Ja.
Die Planeten im Hintergrund geil. Diese komischen Flügel, die er da zusammengefaltet trägt, sieht eher aus wie irgendwie was Metallisches. Bei dem in der Rückenansicht.
Eher wie so ein Gundam-Ding.
Die Haare, also ja, Moos ist sicherlich sehr schmackhaft, wenn man es kocht. Die Augenbrauen, naja, eine Unibrow, wer es mag. Ja, sie sehen irgendwie menschlich aus und doch nicht menschlich. Der Gesichtsausdruck sieht eher so aus wie, also ich weiß nicht.
Denk dir mal aus dem Bild die beiden äußeren Augen weg, das Auge auf der Stirne, die grünen Haare und die Augenbrauen. Die ganzen Falschfarben raus. Geht's dir genauso? Siehst du auch Arnold Schwarzenegger?
Ja. Und zwar nicht in seinem bösen Blick, sondern eher so nach dem Motto, Alter, laber mich nicht voll, ich muss gerade mal kacken.
Ja.
Also einfach wirklich nur ein ungeduldiger Arnold Schwarzenegger, der sich denkt, tschüss. Und ich glaube auch, es war Arnold, der hier verbaut wurde.
Echt? Ja, ist ja egal. Aber halt nicht so ein Arnold wie in Predator oder sowas, sondern eher in... Wie hieß der Film, wo er für sein Kind das Spielzeug
kauft? Kindergartenkopf.
Nee, nicht Kindergartenkopf.
Ach, die anderen Filme habe ich verdrängt. Lass es. Also.
Was? Nee, Twins hieß der. Nee, das ist falsch.
Twins? Nein. Irgendwas mit Superdad. Also eine seiner schlechten, gescheiterten Komödien.
Ja, eine von den Vertragsfilmen halt.
Und ja, ich würde sagen, es ist Arnie auch. Guck dir die Oberarme an. Guck dir dies alles an. Das ist... Ich bin mir ziemlich sicher, dass er übermalt wurde. Ich müsste Dirk Schulz jetzt natürlich mal fragen, sag mal, hast du da Arnie genommen? Aber ich sehe da 100% Arnold.
Ich find's sehr sympathisch.
Es ist okay, also ich hätte dem Titelbild so eine knappe untere 7 von 10 gegeben, weil auf jeden Fall ist es ein Hingucker.
Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt's halt persönlich nicht. So. Haben sie auch schon schönere Sachen gemacht. Hier, ich hab's gefunden. Ich meine, versprochen ist versprochen. Jingle All the Way von 1996. So, jetzt können
Ich glaube, einer seiner schlechtesten Filme überhaupt.
Boah. City High oder, Gott, wie hießen die ersten? Mr. America? Nee, ist ja auch egal, komm. Soll heute nicht um Arnold Schwarzenegger
gehen. Herkules in New York.
Ja, Herkules in New York, genau.
Ich mach mal eine Handlungszusammenfassung.
Leg los, ich habe jetzt echt einen Faden verloren.
Wir sind auf Ia. Perry und die Ayis geraten in einen Sturm. Das Schiff der Ayis, auf dem sie unterwegs sind, stürzt ab. Aber sie können sich retten. Dann erreicht man die Hafenstadt Shabaida. Dort bekommt Zimina Part ein klitzekleines Fisselchen ihrer Erinnerung zurück. Shashai wird von den Kairanern entführt, kann jedoch befreit werden. Shashai ist eine der Ayi. Und das nächste Ziel ist dann die Hauptstadt des Planeten Pesha.
Ja, so ist es, genau.
Ich liebe die Peripedia, ich lese es lieber einfach nur ab, weil ich könnte es selber, würde ich wahrscheinlich eine Stunde brauchen.
Ja, dieser, also ich muss sagen, dieser ganze Plot, wie das Luftschiff abstürzt, ich fand die ganze Luftschiffnummer cool, aber wie dann diese Viecher dann, das war doch da, wo diese Flugtiere oh Gott, jetzt komme ich nicht aufs Wort. Wo diese Flugtiere beeinflusst werden, um die dann anzugreifen und zum Absturz oder zur Landung zu zwingen.
Ja.
Ja, war okay.
In der Schreibe stilistisch war es hervorragend. Die Idee, ja.
Da sind aber auch wieder so Sachen drin, ne? Gerade die Unsterntage, so Teana, das bindet wieder direkt an das an, was wir beim letzten Mal so, also was ich beim letzten Heft so stark fand. Ich habe an dem Roman echt wenig zu mängeln. Also es ist halt ganz klar, merkt man, dass die letzten beiden Drittel aus dem Vorgängerroman und der Roman hier in einem Rutsch entstanden sind. Und das tut der Qualität halt sehr, sehr gut. Und hier nimmt der Roman sich halt auch mal ein bisschen Zeit, vor Ort zu sein, so. Man hat also nicht das Problem, dass die erst irgendwo hin müssen, um irgendwas zu erleben, wie es halt im letzten war. Na, da haben wir diese ein Drittel vom Roman Anreise, bis sie dann vor Ort gewesen sind. Und hier haben wir das halt nicht. Hier können sie direkt reinstarten. Und das tut sehr, sehr gut. Und das gibt der Susan Schwarz an der Stelle auch den Raum, den sie halt braucht. Ein mini kleiner Negativpunkt für mich ist, dass man das halt stellenweise echt sehr ausufernd gemacht hat mit der Schilderung, wie da die Natur ist oder Flora und Fauna und sowas. Das ist schon sehr eng aneinander. Und ich erinnere mich, dass ich zur gleichen Zeit Neo, zweite Staffel, die Abenteuer auf Pigel da gelesen habe, wo die im Dschungel unterwegs sind. Und da habe ich mich schon sehr, sehr erinnert gefühlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, dann lies aber mal andere Dschungelweltromane.
Ja, irgendwie. Klar, irgendwie kommen die immer aufs selber raus.
Sie haben zumindest genügend Ähnlichkeiten, dass man sich wohlfühlt wie im bekannten Universum. Ach, guck mal, da sind ja Schlingpflanzen und das Einzige, was ich hier vermisst habe für eine Dschungelwelt, waren die Dinosaurier.
Ja.
Ich habe an dem Roman, und das mag jetzt unsere Zuhörer echt schocken, ich habe nichts zu meckern.
Verdammte Axt. Ja, es holt alles raus. Also mir fällt auch nichts ein. Ich würde gern, aber ich kann nicht.
Ich klicke jetzt mal sehr bewusst. Chris mag das nicht, wenn ich das tue. Das ist mir völlig wurscht an der Stelle. Ich gucke nämlich mal gerade, was ich damals eventuell auf Warpcore dazu geschrieben habe. Ich darf mal gerade kurz mich selber so ein bisschen... Darf ich mal meine eigene Betrachtung von damals vorlesen?
Klar.
Welt der fünf Augen ist ein hervorragend geschriebener Roman. Man merkt in jeder einzelnen Zeile, wie viel Spaß die ganze Sache der lieben Susan Schwarz gemacht hat. Das Heft kommt ohne große Action aus und ist dennoch von A bis Z spannend, auch wenn es natürlich diesmal weit weniger Neues gab als in der Vorwoche. Schön und sehr nachvollziehbar die Zweifel bei Perry und den Ayis, ob die überlieferte Geschichte von vor 500 Jahren wirklich so auch passiert ist. Und es scheint sehr wahrscheinlich, dass die Kairaner hier Geschichtsverfremdung unterstützt oder initiiert haben.
Ja, das wird im Roman aber wirklich angesprochen, weil da geht es ja dann später darum, dass die halt nur Audio, also wie sagt man dazu, nur mündlich die Informationen weitertragen und aufzeichnen und dass gezielt Wissensträger nach diesen Unsterntagen, also würde ich jetzt mal sagen den Tagen der Traverse, liquidiert worden sind.
Dann positiv entspannt fand ich diesen unheimlichen Pragmatismus und das so völlig gechillte und entschleunigte Wesen der AIs. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Warum soll ich mich aufregen? Ich habe das Gefühl, die haben alle im Kundenservice gearbeitet.
Kannst du dich an die Stelle erinnern, als in dieser Stadt da die diese persönliche Post ausgetragen wird?
Jo.
Das war fantastisch. Da gibt's so einen Platz, da treffen sich die ganzen AIs und dann kommt der Bote und der erzählt die Nachricht allen Anwesenden so. Und jeder muss dann wissen, ob das jetzt für ihn gewesen ist oder nicht. Finde ich total stark, dass die Susan sich über sowas Gedanken gemacht hat, also die Uschi.
Ja, aber die ganzen AIs, ganz ehrlich, die wirken auf mich irgendwie wie Späthippies und ich habe irgendwie nur die Joints vermisst. Mann, waren die entspannt.
Aber ich will da noch auf ein Zitat hinaus.
Ich bin noch nicht fertig mit Vorlesen.
Oh, Entschuldigung, dann mach bitte weiter.
Ich habe dann allerdings nämlich noch ein paar Fragen. Bulli ist auf diplomatischen Besuch bei den Kairanern. Zur gleichen Zeit kommen Berichte an die Kairaner über fremde Wesen bei den AIs. Was wäre da eigentlich angesagt? Systemalarm, alle Ortungsanlagen auf volle Power, jede Energiequelle orten, Bulli festsetzen, also wirklich das komplette harte Programm. Merken tut man davon im Roman wenig bis gar nichts. Aber warten wir mal ab bis nächste Woche, denn nachdem Perry den AI aus den Händen der Kairaner, in Klammern herrlich, unblutig und ohne große Action, fand ich genial, befreit hat, kann ja die bisher von mir vermisste Konsequenz noch folgen. Dennoch erscheint dieses zögerliche Handeln der Kairaner irgendwie befremdlich. Und der abschließende Satz war auch hier, ansonsten kann ich hier fast nicht mäkeln. Und das ist bei mir nicht oft der Fall, wie aufmerksame Leser wissen.
Ja, ich habe mir jetzt gerade noch zwei Sachen rausgesucht. Eine Textstelle lautet, genau wie ihr suchen wir nach dem unentdeckten Land. Da klingelt es bei dem einen oder anderen, da hatte ich Susan Schwarz extra oder Uschi extra nochmal gefragt, wo sie das Zitat jetzt hernimmt. Also entweder aus Star Trek 6, glaube ich, das unentdeckte Land. Oder halt aus Shakespeare Hamlet, dritter Aufzug, ne? Da geht's, es ist diese Rede von Hamlet mit Sein oder Nichtsein, wo das Streben der Menschheit abgeleitet wird, so. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz stark, dass das da so gemacht wird, weil man kommt ja mehr oder weniger dazu, dass AI und Terraner eigentlich wesensgleich sind.
Übrigens, Sein oder Nichtsein. Du hast in den Perry-Heften die Rüsselmops-Comics hier schon genießen können, ne?
Ja, ich habe schon den einen oder anderen gesehen.
Ich erinnere mich da an einen. Rüsselmops steht dort mit einem Papyrus in der Hand. Mit erhobener rechter Hand und Finger nach oben gestreckt, Zeigefinger. Sein oder nicht sein. Und dann schlägt der Blitz in ihn ein und man sieht ihn so als verkohlte Asche zu Posen rieseln. Wurde hiermit beantwortet. Entschuldigung. Hat mich gerade daran erinnert, muss irgendwo so in 1300-1400er Heften gewesen sein.
Und dann kommst du auch noch zu einer Stelle, als die Terraner so begeistert von ihr sind und halt dem gleichzeitigen Vertrautheit und der Fremdartigkeit, die damit verbunden ist, als dass das irgendwas sich komisch anfühlt. Da gibt es so einen Moment und der passiert meiner Meinung nach relativ selten, dass Perry so innehält und mal so für 2,5 Sekunden an Sichu denkt. Und sich nie so richtig sicher ist, was er auf der einen Seite tun soll, ne? Und was er mit seinem Tun für die AIs macht oder in welche Gefahr er sie bringt. So. Das finde ich schön, dass man das mal macht. Und das ist so ein Moment, wo die Serie meiner Meinung nach ein bisschen zu wenige hat, wo man sich wirklich mal so hinsetzen kann und jetzt einfach mal so sagen, ja, wie soll man sich jetzt verhalten? Ne? Soll man jetzt die AI ermutigen, gegen die Kairaner aufzubegehren oder sollte man sie in diesem Status quo belassen, weil erstens sind sie relativ wenig, also keine große Hilfe, außer jetzt Informationsquelle natürlich. Oder sollte man sie halt vor Ort schützen oder was? Ne? Was, wie soll Perry sich jetzt gegenüber den AI verhalten? Und dann hatte ich so die Frage, dass, also hatte ich so die Frage im Kopf, die an mich dann gestellt wurde, wie würdest du dich verhalten? So, und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön. Und das finde ich auch was, was Science Fiction machen sollte, solche Fragen zu stellen.
Ja, und gerade dann in so kann einer ich dir gerade sagen,
komplexen Situationen wie hier.
Das habe ich damals in der Perry-Gruppe beobachtet, das habe ich im Forum beobachtet, ich lese ja ab und zu rein. Eine größere Schar der Stammleser Ü50 hat sich sehr vernehmlich darüber mokiert, dass Perry hier so lange selbst am Zweifeln war, ob seine Handlungen wirklich gut sind und ob ein Zurückholen der Erde, wenn er dadurch die AI nichtet, ob er es dann verantworten kann, überhaupt Terra zurückzuholen. Ja, seit wann ist Perry von so vielen moralischen Skrupeln so kaputt gemacht? Sowas wollen wir nicht lesen. Das war so der Tenor der lauten Minderheit.
Ja, er verhält sich halt hier wie ein verantwortungsvoller erwachsener Mensch und nicht mehr wie ein
Wichser. Ich habe bei Jost Alpe in der Facebook-Gruppe ja die Admin-Rechte. Das war der erste Tag, wo ich echt sehr lange mit mir kämpfen musste, diese nicht zu missbrauchen und diese ganzen Leute, die dagegen geschossen haben, nicht einfach aus dem Bereich rauszukicken und zu bannen. Aber das wäre nicht das gewesen, was Jost möchte, und das wäre nicht gerecht gewesen, weil jeder hat ein Anrecht auf seine Meinung, ob sie mir passt oder nicht. Grundsätzlich, solange er kein Arschloch ist. Aber ich konnte dieses Gemecker nicht nachvollziehen. Weil dieses Nachdenken von Perry, das ist zwingend notwendig für einen Helden. Wenn ich die Erde zurückhole und damit die Menschheit und gleichzeitig die AI wahrscheinlich damit vernichte, bin ich dann überhaupt moralisch in der Lage, so zu handeln? Weil die Menschen sind ja schon weg. Aber wahrscheinlich leben sie woanders. Für die AI bedeutet es aber wahrscheinlich die Auslöschung. Darf ich das? Ein paar Milliarden Leben gegen ein paar Milliarden Leben tauschen?
Nein, darfst du nicht.
Ist die Frage. Und dieser Konflikt ist mir persönlich noch viel zu wenig später in den Heften drinne. Das hätte viel mehr moralisches Dilemma für Perry bedeuten können. Wollen aber die meisten Leser nicht lesen, muss ich mit leben. Deswegen, ich kann nicht drüber meckern. Aber hier fand ich das einen so starken Moment.
Ja, das ist genau das, was ich lesen möchte. Ja. Vor allem, wenn es halt noch nicht abschließend geklärt ist, wie sich das jetzt verhält, ne? Mit dieser Versetzung und mit diesen Unsterntagen.
Eben, vor allen Dingen, da sind wir wieder an diesem einen spezifischen Punkt, den wir ja schon mehrfach angesprochen haben. So seltsam die Zyklushandlung ist und so vieles wie liegen geblieben ist, die Einzelhefte waren einfach scheiß die Wand an stark.
Ja, aber mit dieser ganzen Diskussion, die sich da gerade um die Person Susan Schwarz dreht und halt die Implikationen, die sie halt reinbringt im Gegensatz zu anderen oder halt auf eine andere Art und Weise, also welche Schwerpunkte sie legt und sowas, dann muss ich mir halt als Leser irgendwann mal klar werden, ob ich jetzt die Serie ernst nehmen möchte, in dem, was sie macht, oder halt eben nicht. Ich kann mir halt nicht in Einzelaspekten sagen, okay, ich nehme die Serie ernst. Das ist jetzt total wichtig zu wissen, wie viele Nieten in einem arkonidischen Raumschiff zwischen den Deckplatten hängen. So. Aber auf der anderen Seite kann ich halt, wenn ich das so ernst nehme, muss ich dann halt genauso ernst nehmen, dass der Held der Serie halt ans Zweifeln kommt, wenn es um die Zukunft oder das Wohl und Wehe von mehreren Millionen fühlenden, denkenden und empfindungsfähigen Wesen geht so. Also entweder oder. Entweder ich sage, es ist real oder es ist wichtig. Oder ich sage halt, es ist Bullshit. Aber dann kann ich es, also in beiden Fällen kann ich es dann halt nicht kritisieren. Also das ist nicht konsistent, was da passiert. Weißt du, was ich meine? Nee, weißt du nicht. Doch. Okay, super.
Warum ich so gezögert habe für die aufmerksamen Zuhörer. Ich hasse diese Formulierung, Weißt du, was ich meine? Chris bringt sie ab und zu, das ist okay, das ist in einem gesunden Maß. Aber ich beobachte das immer wieder bei Menschen auf der Straße. Da hast du dann zwei junge Leute, die miteinander reden. Beide sind offensichtlich nicht gerade die schärfsten Messer im Set. Und jeder zweite Satz, ja, dann habe ich ihm gesagt, weißt, was ich meine, ne? Dass er echt voll der Proll ist. Weißt, was ich meine? Ey, jeder zweite Satz so ein Füllsatz. Oh.
Ja, ich habe das Problem, dass ich manchmal, ich habe das so privat in Konversationen immer mal, dass ich, wenn ich argumentiere, manche Argumentationsschritte vergesse, aber mir im Kopf einbilde, dass ich sie gesagt hätte. Und dann schafft mein Gegenüber nie so ganz mitzukommen, weil ich halt Sprünge mache und das muss ich dann halt mir angewöhnen, immer mal nachzufragen, ob sie noch dabei sind.
Das liegt, if you know what I mean.
Das liegt nicht daran, dass meine Argumentation so sehr intelligent ist, aber wenn man die halt nicht chronologisch hintereinander abspult, dann wird es halt irgendwann Grütze.
Das ist das Problem mit der Logikketten. Und dieses, wenn du weißt, was ich meine, das ist bei dir so ein bisschen wie bei anderen Leuten quasi so zu sagen. Das sind so Füllsätze, die so ein bisschen Zeit zum Überlegen geben.
Das sind bei mir in der Tat keine Füllsätze. Ich will dann wirklich hören, ob du noch bei mir bist oder nicht. Also
bei den meisten Menschen ist es zumindest ein Füllsatz, bei dir dann ausnahmsweise mal nicht. Das ist ähnlich wie mein vieles Wobei, wenn ich den frühesten Podcast, den habe ich übrigens gestern nochmal gehört, den ersten, den wir gemacht haben. Alter, jedes zweite Wort von mir, das habe ich echt runtergeschraubt. Ich bin stolz auf mich. Bevor wir jetzt total abschweifen.
So, Mario, hast du zu dem Heft noch irgendwas zu sagen? Also, was ihr Zuhörer jetzt nicht wisst, hier ist gerade was, so 20 Sekunden Gespräch, die jetzt einfach nicht passiert sind und wir müssen hier jetzt auch einfach.
Weil wir beide den Faden verloren haben, was wir eigentlich sagen wollten.
Was sich dann in einigen Beleidigungen und ja, ist egal. Also, ich habe zu dem Heft nichts mehr. Wollen wir noch ganz kurz die Wertung drunter ziehen und sagen, dass es wahrscheinlich durchgehend für 4 Heft beste Qualität in diesem Zyklus bis jetzt gewesen ist?
Ich habe dem Heft keine 10 von 10 geben können. Es ist eine 9 von 10. Zur Begründung, hier war mir dann, wie ich ja in dem von mir zitierten Warpcore-Beitrag auch schon schrieb, die Konsequenz der Kairaner in ihrer Handlung nicht stringent genug. Wie gesagt, wenn ich Fremdlinge auf meinem Planeten habe und solch klare Hinweise und gleichzeitig ein Botschafter der LFG, bei mir wäre der Sicherheitsapparat sowas von auf höchstem Alarm. Ich meine, wenn du das erste Mal das Licht anmachst in deiner Wohnung und siehst auf dem Boden was Schwarzes weghuschen, dann stellst du auch, wo du nur kannst, Kakerlakenfallen auf, weil du vermutest, dass du welche hast oder nicht.
Hast du den Anfang von Per Anhalter durch die Galaxis mal gelesen?
Macht's gut und danke für den Fisch.
Nee, da läuft Arthur Dent durch sein Haus, weil er einen Kater hat. Und er läuft am Fenster vorbei und dann liest du einfach nur, wie dieses Bild sich in seinem Hirn festsetzt. Gelber Bulldozer.
Ja.
Und dann steht er beim Teemachen in der Küche und denkt sich so, gelber Bulldozer. Und dann wundert sich so, hä, irgendwas, was war jetzt eigentlich nochmal? Und dann Schnitt. Und dann liest du bloß, wie er vorm Bulldozer im Matsch liegt. Und das ist fantastisch. So ein bisschen hart daran habe ich mich erinnert. So.
Also diese Kleinigkeit hat aber tatsächlich dazu geführt, dass ich das Heft nicht mit vollen 10 von 10 bewerten konnte. Das ist aber nicht Uschis Schuld unbedingt. Ja, das ist einfach etwas, hätte man da jetzt die erhöhte Alarmbereitschaft bei den Karanern hergestellt. Ich glaube, dann wäre die Handlung wieder anders ausgegangen.
Natürlich, dann hätten die Terraner darauf reagieren müssen. Ne? Die ganze Befreiungsaktion wäre viel schwieriger gewesen und so. Ja, klar.
Ja, und du hättest das Psychoduell, was wir im nächsten Podcast besprechen, von Bully in der Form nicht gehabt und.
So weiter und so fort. Ich bin gerade irgendwie noch an dem Bild am Hängen, wie der Protokonsul oder nie, Subkonsul, wie hieß er denn jetzt? Wie
war
denn
Protokonsul.
Protokonsul in seinem Büro in so einem weißen Turm sitzt, so ein bisschen aus dem Fenster guckt, so einen Tee umrührt und so denkt so, Mensch, irgendwas war doch mit Terranern. Hab ich was vergessen? Das Bild finde ich gerade sehr schön. Ja, ich habe eine 8 von 10 vergeben, weil es halt für mich die stetige Qualität von diesen vier Heften hält. Und ich habe als unter meine Wertung noch die zwei Worte drunter geschrieben. Danke, Uschi. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Ich muss auch sagen, dieser Viererblock hat auch für die ersten 15 mehr oder minder Hefte ziemlich entschädigt. Wobei das Schnarchen jetzt nicht abwertend für die einzelnen Hefte gemeint ist, sondern dem per se eigentlich gar nicht stattgefundenen Zyklusfortschritt.
Ja, vor allem geht es ja jetzt in den folgenden Heften auch Schlag auf Schlag. Ich meine, wir haben mit Heft 22 Bulls großes Spiel und dann mit Heft 25 haben wir noch Ich erinnere mich, was dann halt auch nochmal so richtige große Sprünge oder Schritte sind in der ganzen Story. Also hier, also man merkt so, dass die angekommen sind und dieser vielbeschworene langsame Einstieg in dem Zyklus überwunden ist und dass wir jetzt hier so ein bisschen, der Michael Markus Turner hatte das ja im Interview erzählt, wenn du dich erinnerst, er hatte gesagt, er hatte sich sehr schwer getan damit, dass man halt am Anfang sehr langsam rein wollte. Und ich finde, das fühlt man auch ein bisschen, wenn man die Hefte liest, dass die Autoren, jetzt natürlich After Effect ist das, also im Nachhinein ist das einfach zu sagen, beim ersten Lesen auch nicht, man hat es halt gemerkt, dass da irgendwie was drin ist. Aber hier fühlen sie sich so ein bisschen an wie von der Leine gelassen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Nee, schöne vier Hefte, also auch für Einsteiger sehr, sehr konsumierbar, was nicht immer so ist. Dann würde ich sagen, lass mal es für diese Ausgabe gut sein, Mario, oder?
Ja, wir sind schon über 2 Stunden und ich bin hundemüde.
Nee, 2 Stunden haben wir noch nicht ganz zusammen, aber ungefähr. 1:54 haben wir jetzt auf der Uhr. Dann lass mal es für heute gut sein. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit den Heften 3019, 3020, 21, 22 bis Bulls großes Spiel und dann hoffentlich wieder bei bester Laune. Mario, das hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht, über die Erstausgabe zu sprechen, muss ich sagen.
Mir auch und wir müssen mal gucken, wie es aussieht, ob wir eventuell beim nächsten Mal ein bisschen weniger auf die einzelnen Hefte an sich in die Tiefe gehen und einfach vielleicht noch ein bisschen straffen können. Ich möchte ein bisschen mehr Tempo vorlegen.
Ja, aber ich muss sagen, so 20 Minuten pro Heft sollte man schon einplanen. Ich glaube, das ist eine gute Zeit.
Ja, das ist schon in Ordnung.
Da wir das jetzt hier so ein bisschen neu strukturiert haben mit unserem Erstausgaben-Podcast und ihr das bis jetzt gehört habt, dann sagt uns doch mal bitte eure Meinung. Schreibt uns mal eine Mail oder einen Kommentar auf Facebook oder in den Gruppen, wo wir unterwegs sind. Ja, reicht uns schon. Oder halt an podcast@warp-core.de. podcast@warp-core.de. Und sagt uns vielleicht eure Meinung dazu, weil wir sind da immer ein bisschen auf euch angewiesen.
Und wenn ihr das technische Equip habt, sprich ein ordentliches Mikrofon, es muss jetzt nicht so ein professionelles sein, wie wir es haben, ein gutes Headset-Mikrofon, eine stabile Internetleitung und auch Lust habt, eure Meinung mal kundzutun. Grundsätzlich sind wir auch an eurer Meinung da interessiert. Das heißt, wer am Podcast mal teilnehmen möchte als Gast, schauen wir uns an, wenn es passt. Terminlich und auch von der Sympathie her. Und dabei könnt ihr ruhig anderer Meinung sein wie Chris oder ich.
Auf gar keinen Fall.
Natürlich könnt ihr anderer Meinung sein.
Wir werden dann eure Meinung ändern? Oder?
Nein.
Nee, nicht? Okay, gut.
Wir werden darüber diskutieren. Aber ihr seid herzlich eingeladen, euch zu melden, weil ich find's schade, dass es eigentlich immer nur wir zwei sind. Ich find's schön, dass wir Meinungen hier und da auch mal im Forum bekommen. Aber ich wäre sehr froh, wenn wir mehr Meinung hätten. Und für euch ist es die einmalige Gelegenheit. Seid doch mal bei einem Podcast dabei.
Macht Spaß, macht echt viel Spaß. Und Mario wollte es mir am Anfang auch nicht glauben. Der hat sich nämlich am Anfang sehr, sehr geziert.
Ich hasse eigentlich die Konversation mit Menschen, weil ich im Kundenservice arbeite. Wenn ich nach Feierabend also mit jemandem erschöpfend reden muss, dann mache ich das gerne am Wochenende auf Online-Stammtischen. Okay. Aber im Rahmen eines Podcasts, wenn ich den ganzen Tag schon mit Kunden geredet habe, ist das nicht unbedingt mein Favorit. Aber mit Chris passt es. Der bringt echt das Beste in uns zum Vorschein. So, jetzt haben wir ihn genug gelobt.
Jetzt ist gut. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Nutte Gacht.
Gute Nacht.